Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Also, hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter, Ausgabe 208, wieder von der FrostCon, zum dritten Mal von der FrostCon. Ja, ich glaube, es ist das dritte Mal mittlerweile. Ja, immer wieder in unterschiedlicher Besetzung.
Also ich war zweimal da.
Heute ist das zweite Mal. Ja. Ja, richtig. Ich meine aber, wir hätten davor auch schon mal eins gehabt. Behauptet zumindest meine Erinnerung. Kann auch sein, dass ich das verherrliche und verglorifiziere. Kommt ja vor, sowas. Wir sind heute in unterschiedlicher Besetzung. Heute ist als Gast dabei der Schmidtlauch.
Hallo. Ah, das bin ich.
Was? Oh, fuck.
Und,
also ich bin der Schmidtlauch, nicht der...
Nee, ich bin nicht der Schmidtlauch.
Aber du bist? Bin der Schmidtlauch.
Ich bin einer der zwei Felixe.
Aha, und welcher das ist, werdet ihr bestimmt im Laufe der Beiträge herausfinden.
Werdet ihr an den BSD-News merken, welcher Felix das ist.
Genau, und meiner einer ist der Markus. Und der Ingo konnte leider nicht kommen, zu weit weg. Oh. Oh, also heute zu dritt von der FrostCon. Wir haben Samstagnachmittag, das heißt, wir haben noch nicht so viel von der FrostCon mitbekommen, weil wir mussten natürlich jetzt erstmal unser Audio-Setup parat bekommen. In dem Kontext möchte ich aber ausdrücklich Danke sagen an die edlen Spender, weil von den Spenden habe ich einen Headphone-Amp besorgen können, den wir gerade zusammen mit dem geliehenen Zoom H6 benutzen, um hier vor Ort ein Hardware-Audio-Setup zu haben, was für uns aufzeichnet. Deswegen sind wir heute mal von Puls Audio verschont geblieben und konnten nur mit der kleinen Lernschwelle das Zoom H6 zu bedienen relativ zügig mit dem Aufnehmen beginnen. Lach nicht, dass wir so lange gebraucht haben, lag daran, dass wir die Themen diskutieren mussten.
Bestimmt lang.
Themen? Welche Themen?
Genau. Themen? Die wir nicht haben und so. Aber was habt ihr denn bis jetzt auf der FrostCon gesehen?
Also, der Felix und ich waren in einem Talk zu IPv6. Ja, war durchaus hörenswert. Es ging nochmal so grob, es war die inoffizielle IPv6-Selbsthilfegruppe. Ja, es ging halt um die ganzen Grundlagen. So, wie sehen die Adressen aus? Aber dann auch tatsächlich praktische Tipps, wie man das jetzt deployt, wie man irgendwelche Transitnetze gestaltet, wie viele Adressen man welchen Teilen des Netzwerks gibt. Und ja, was die ganze Infrastruktur kann, was Auto-Configuration ist, was DHCP kann und warum man es benutzen will oder nicht benutzen will. Ja.
Genau, ich fand den Vortrag sehr interessant und habe das dann gleich als Gelegenheit genommen, meinen Server auch mal endlich auf IPv6 umzustellen. Und dafür hat der Talk gereicht, also die Zeit hat im Talk hat gereicht, meinen Server umzustellen, und dafür hat jetzt IPv6 und es funktioniert alles. Ist also gar nicht so schwierig. Also ich würde sagen, voller Erfolg.
Und ich habe sogar auch noch was Neues gelernt, obwohl ich schon mehrere Stunden Request for Comments Podcast zu IPv6 gehört habe. Also für jeden was dabei.
Cool. Ich konnte nicht dabei sein, aus Gründen. Habe dann aber vorhin meine Runde durch die Projekte gedreht. Es ist so mehr oder weniger das übliche Line-up. Mit leichten Variationen drin. Der OpenOffice-Stand, der seit Jahren immer hier ist und
sind die noch relevant?
Genau, diese Frage stellen wir uns ja jedes Mal aufs Neue.
Wir können ihn nachher mal nachfragen.
Die Relevanz wird heuer dadurch unterstrichen, dass nebendran der LibreOffice-Stand ist und nur unwesentlich moderner aussieht. einen direkten Battle scheinen die beiden aber zu vermeiden. Ganz spannend. Bei Relevanz unterstreicht auch CA Cert, dass sie vor Ort sind und immer noch leben. Das Gespräch mit ihnen habe ich jetzt noch nicht gefunden. Der Stand war so überlaufen, da bin ich echt nicht durchgekommen. Ich bin dann weitergegangen und bin über Illumos gestolpert. Kennt ihr das?
Ja. Ja, schon mal gehört.
Aha, für mich war es neu. Die haben tolle Sticker, so ein ganz dezenter, dynamischer Vogel. Und Illumos ist ein Open Solaris Fork. Und vorne auf der ersten Seite vom Flyer steht ZFS. Und da habe ich direkt gedacht, das muss doch der Leadname eigentlich sehr positiv wahrnehmen.
Ja, darum kenne ich es, glaube ich, auch. Weil es halt irgendwie so einer der ZFS-Plattformen ist, Da gibt es ja nicht oder gab es lange nicht so viele.
Du meinst Windows? Windows ist mittlerweile auch eine ZFS-Plattform.
Ja, mittlerweile läuft ja dieses ZFS irgendwie auf deinem Linux, auf deinem Windows, auf deinem Toaster oder so. Aber das war ja nicht immer so. Und von daher, außerdem haben wir ja schon mehrfach irgendwie über dieses Open Indiana geredet, wo wir ja irgendwie über das neue Release Hipster oder so mal gesprochen haben, weil es einen lustigen Namen hat und das ist auch based on Illumos.
Genau. Das ist based, okay, den Trace hatte ich nicht
genau.
Mehr im Sinn.
Genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Open Indiana dann im Prinzip eine Distribution von Illumos. Zumindest habe ich das immer so verstanden, aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht, weil ich das halt selber auch nicht so, nur so am Rande halt irgendwie so ein bisschen mitverfolge und nicht wirklich einsetz.
Ja, aber die Interview-Podcasts überlassen wir dann lieber Radio Tux.
Ja, genau.
Die
also
hier leider vorher heute nicht da sind, glaube ich, aber
kein Aufnahmegerät mit in die Projektzone dort. Ansonsten kann ich noch davon berichten, dass die OnCloud-Leute da sind und mir begeistert von ihrem überarbeiteten, derzeit noch in der Beta-Phase befindlichen Client erzählt haben, der mit einem virtuellen Filesystem arbeiten wird und dadurch wesentlich fluffiger zu benutzen sein soll. Sie waren sich nicht ganz sicher, ob er noch API-kompatibel zu Nextcloud ist. Die Diskussion darüber, an wem es liegt, wenn er das nicht ist, lasse ich jetzt mal außen vor. Auf jeden Fall haben sie mir empfohlen, es auszuprobieren, weil der Client einfach toll sein soll. Ja, ich würde mal einen Blick drauf werfen bei Gelegenheit. Danach haben wir dann noch ein Quiz gespielt. Und zwar das Epic-Quiz. Das war super.
Naja, ich muss noch mal dran.
Wir haben uns über so lustige Fragen dabei gebettelt, welche Datei man verändern muss, wenn man, oder welchen Befehl man absenden muss, wenn man Benutzer kurz sperren muss. Und das war?
Ja, das war ein File und das war /etc/nologin.
Nee, das No-Login ist, wenn du verhindern willst,
ja,
nicht privilegierte Benutzer
stimmt, genau.
Sich einloggen.
Und das andere war, ich glaube, war usermod -l.
Genau. Und ich habe nämlich -l geraten.
Ja.
Und lag damit falsch.
Falsch erinnert. Ich meine, es kann ja.
Ja, ja.
Im Muscle Memory ist es natürlich richtig drin, aber wenn man es dann so ausschreiben muss und sieht, ist es immer verwirrend.
Ja, wenn man lesen, genau. Wenn man einfach nur tippt, ohne drüber nachzudenken, ist natürlich immer richtiger, als wenn man drüber nachdenken muss. Das stimmt wohl.
Auf jeden Fall machen wir das Quiz nicht nur zum Spaß, sondern zu gewinnen gibt es als Hauptgewinn einen großen Tux.
Ja, da müssen wir dran denken, in 2 Stunden bei der Verlosung live vor Ort zu sein.
Naja, dann müssen wir den Podcast gegebenenfalls mal kurz unterbrechen,
ja.
Wenn wir heute 6 Stunden lang podcasten wollen.
Naja, das Gerät ließe uns immerhin noch 30 Stunden und 40 Minuten aufzeichnen. Was von daher, der Akku sagt auch, Strom ist da, von daher, let's go. Habt ihr noch was zu Frostcon zu sagen? Was habt ihr euch noch vorgenommen? Was steht noch auf dem Plan?
Ich habe mir diverse Talks markiert, aber ja. Schauen wir einfach mal, wozu ich komme.
Für mich ganz oben auf der Liste steht, dass ich nachher noch zu dem R-Spam-D-Talk möchte und da hoffentlich lernen werde, wie ich meinen Mail-Server noch besser gegen Spam schützen kann. Und ja, was morgen dann so passiert, mal schauen.
Wer auch noch da ist, ist Adblock Plus. Die sind hier, glaube ich, die stehen zwar neben den ganzen Open-Source-Projekten, sind aber irgendwie auch gleichzeitig Sponsor. Ich benutze die ja nicht und man kann sich da durchaus über den Geschäftsmodell streiten. Aber was durchaus witzig ist, sie verteilen hier Adblock-Plus-Sticker, die sich bestimmt gut auf diversen Werbeplakaten machen.
Adblock-Plus könnte man mal dazu interviewen, was sie eigentlich mit Flatter gemacht haben.
Stimmt.
Weil, wenn ich mich richtig entsinne, hatten die doch Flatter gekauft und dann ist Flatter kaputt gegangen.
Ja, na, Flatter hat den Ansatz geändert und die Währung und
ja.
Das Zahlungsverfahren und so weiter.
Ah. Ja. Ja, also kaputt gemacht, sag ich doch.
Gehen wir zu erfreulicheren Themen.
Erfreulicheren Themen,
zum Beispiel zum Toten der Woche.
Juhu. Naja, erfreulich finde ich jetzt ein bisschen gewagt, aber.
Genau, Tote sind selten erfreulich. Aber da gut, das ist es dann für jetzt zur Frostcon. Mal gucken, ob uns noch was einfällt gleich. Wer gestorben ist in letzter Zeit oder für tot erklärt wurde vielmehr, ist das allseits beliebte Chat-Tool HipChat. Da hat der Hersteller Atlassian beschlossen, das einzustellen und den Kunden zu raten, zu Slack zu migrieren. In der dazugehörigen Hacker-News-Diskussion war es sehr spannend zu beobachten, dass sich der CEO oder der CIO von Zulip direkt eingeschaltet hat und den Leuten erzählt hat, wie toll Zulip ist und ihnen angeboten hat, bestmöglich dabei zu unterstützen, dass man dahin migriert. Wir haben uns, also wir benutzen zurzeit in der Firma Hipchat und haben uns dann Zulip auch mal angeschaut. Das Interessante dabei ist, dass die ihre Streams und Themen anders sortieren, als es bei klassischen Tools der Fall ist. Und selber damit an den Start gehen, dass sie sagen, so finden sich Leute, die aus einer anderen Timezone sich zwischendurch mal einklinken, viel besser zurecht als die Leute, die einfach zeitgleich chatten können und andere dann ausgrenzen, die eben nicht vor Ort sind. Ja, insgesamt schade, weil Hipchat ein ganz cooles Tool ist, was sich on-premise hosten ließ. Und auch schade, dass die dann als Ersatz Slack vorschlagen und die Leute dann in die Cloud schieben sozusagen.
Wisst ihr schon, wo ihr hinmigrieren wollt?
Nee, wir haben es noch nicht entschieden. Es ist ja auch nicht so, dass der Hipchat-Server dann ja von heute auf morgen unbrauchbar wird. Er wird halt nicht mehr weiterentwickelt und nicht mehr gepflegt. Genau, wir sind noch dabei zu evaluieren. Es gibt dann noch RocketChat als anderen Kandidaten oder ich will gerade Mastodon sagen, aber das Riot, ist das Falsche.
Riot und Metrics?
Riot, Metrics, wie heißt denn das, was in GitLab integriert ist? Mattermost.
Ach, genau.
Mattermost, genau, das schauen wir noch an. Ja, die Kandidaten, sowohl die Kandidatenliste als auch die Kriterienliste sind noch nicht ganz final und dementsprechend ist das Rennen noch offen.
Gibt ja, wenn wir jetzt gerade bei so Dingen sind, dieses Hangouts. Also es gibt ja schon lange dieses Hangouts von Google und es gibt jetzt irgendwie auch noch so ein Hangouts-Chat. Mit dem habe ich irgendwie letztens mal ein bisschen rumgeklickt und es ist echt seltsam, wie die irgendwie ihr Threading und ihre Rooms und so machen. Und ich glaube, aktuell kann man das auch nur irgendwie mit der Google Suite oder so zusammen benutzen, wenn man dafür zahlt oder irgend sowas, aber es...
Ja, und es wird auch nicht on-premise sein und damit ist man halt direkt bei dem primären Grund, warum sich Leute, die bis jetzt nicht bei Slack sind, wahrscheinlich immer noch dagegen wehren, zu Slack zu wechseln.
Was noch ganz interessant war, in der letzten Folge des Podcasts Akronymisierbar, war jemand aus der, ich glaube, ein Community-Manager von Rust oder so aus dem Rust-Umfeld zu Gast und der hatte sich auch mal so diverse Dienste, Chatplattformen angeguckt, insbesondere mit dem Hinblick auf Moderationsfähigkeit und ja, auch erzählt auch ein bisschen was zu Zulip, zu Slack und letztendlich haben sie sich für Discord entschieden, was natürlich auch wieder nicht on-premise hostbar ist, weil Discord kommt halt so aus der Gamer-Szene und da braucht man halt mitunter einen schnellen Blockfinger, was Moderation angeht. Ja, ja, Riot hat er sich zum Beispiel auch angeguckt, aber hat sich beschwert, dass dort die Moderations-API halt noch nicht besonders gut dokumentiert ist. Denn tatsächlich sind in Riot, also in dem so halboffiziellen Client, der halt, wo halt auch ein paar der Core-Entwickler dran arbeiten, ein paar der Core-Matrix-Entwickler dran arbeiten, sind halt schon ein paar Features drin, die noch nicht wirklich dokumentiert sind. Da arbeiten sie gerade dran, irgendwie Dokumentation mal wieder ein bisschen zu pflegen.
Ja, Dokumentation sollte man direkt beim Entwickeln pflegen, ansonsten macht man es nicht mehr.
Also Riot und Metrics kann man selbst hosten, aber...
Ja, Riot finde ich einen interessanten Namen für so ein Chat-Tool und die Moderations-API-Geschichte kommt halt immer auf den Kontext an. Also ich hoffe jetzt, dass man firmenintern keine großartige Moderation...
Ja, genau, das hat er auch festgestellt zu Slack. Slack ist halt tatsächlich einfach auf Firmenkommunikation ausgerichtet und halt nicht für offene Communities. Früher war es ja so, dass man tatsächlich auch irgendwie sich obskure, krude Wege über die API basteln musste, um überhaupt Leute extern dass Leute überhaupt von selbst irgendwelchen Gruppen joinen konnten.
Mhm. Ja, wobei das haben sie
und
ja geändert.
Und die E-Mail-Adresse ist irgendwie immer öffentlich, weil ist ja im Unternehmen total praktisch, dass man jeden aus jeder Abteilung anschreiben kann, aber wenn dann irgendwie das alles plötzlich öffentlich in einer großen Open-Source Community ist, dann könnte es doch irgendwann nervig werden.
Ja. Irgendeine E-Mail ist immer öffentlich, ist ja auch auf GitHub so. Mit irgendeiner E-Mail-Adresse repräsentiert man sich da. Es ist halt irgendein Identifikationsmerkmal will man dann doch immer haben. Und auch wenn es ein anonymisierbares ist, Zumindest ist es ein Merkmal.
Die Frage ist ja, ob es öffentlich ist. Also natürlich musst du dich damit gegenüber dem Dienst irgendwie authentifizieren.
Ja, du willst dich ja nicht nur gegenüber dem Dienst authentifizieren, du willst auch dich gegenüber der Community authentifizieren.
Ja, aber es ist dann auch die Frage, ob es alle sehen müssen oder zum Beispiel nur die Channel-Mods.
Ich bin der Meinung, zum gewissen Grad schon alle. Also.
Ja, könnte man da drüber streiten. Es ist halt schon ein gewisses Abuse-Potenzial. Also alle genau. Informationen, die irgendwie öffentlich scrapbar sind, werden halt auch zu Spam-Zwecken verwendet werden.
Ja, das ist der Nachteil, das stimmt. Und ein automatisches Mapping von User-Profilen, wie die Leute, die so Cambridge Analytica sich angeschaut haben, wie es funktioniert hat und dass mit den Daten dann hingegangen wurde und gegen das öffentliche Netz gematcht wurde und geguckt wurde, wo ein Benutzerprofil sich sonst noch bewegt. Bevor wir in die Richtung abgrenzen, noch ein Kommentar zu dieser G-Google Suite. Abgesehen davon, dass man da natürlich auch dieses Cloud-Argument hat. Vielleicht sind die mit der komischen Sortierung von den Chaträumen und so sind die da aber auch von Google Wave beeinflusst worden. Also vielleicht ist das ja der Nachfolger von Google Wave.
Das kann natürlich sein, aber dann wird es vielleicht auch das gleiche Schicksal erleiden wie Google Wave. Ich weiß nicht, es
wird ja irgendeinen Grund geben. Das ist immer noch tragisch. Das hatte echt Potenzial, das Ding.
Ja.
Kommen wir zu etwas anderem, was auch kaputt gegangen wurde, wenn auch schon mit ziemlich langer Ankündigung, und zwar die Twitter-Streaming-API. Dadurch sind auch relativ viele Twitter-Clients kaputt gegangen. Das betrifft zum Beispiel relativ viele populäre, insbesondere iOS-Clients, also Tweetbot und Twitterific haben die benutzt und unter Linux zum Beispiel Corbett und ich glaube unter Android hat auch Twidere das benutzt. Genau, diese Streaming-API ist halt eine API, die laut Twitter-internen Informationen schon seit diversen Jahren ziemlich deprecated ist und wo Twitter halt einfach keinen Bock hat, die weiter zu pflegen. Das Tolle an dieser Streaming-API ist eben, dass man einmal eine TCP-Connection aufgemacht hat und dann einfach immer jegliche Events, die für den eigenen Account interessant waren, einfach als Stream reinbekommen hat, wodurch dann eben so Features möglich waren wie Echtzeitaktualisierungen der Retweet-Zahl, der Like-Zahl und ja auch eben das sofortige Anzeigen von neuen Nachrichten, von neuen Tweets und dass man eben nicht alle 2 Minuten pollen muss und sich die Dinge abholt. Ja, die wurde jetzt eben deprecated und durch eine andere Activity-API ersetzt, aber die basiert auf Webhooks, ist dadurch nicht wirklich brauchbar für Twitter-Client-Entwickler und außerdem möchte Twitter dafür, dass man dort relativ viel Kohle auf den Tisch legt für Zugriff darauf. Ja, und dadurch sind eben gerade Third-Party-Twitter-Clients, die ja eh schon ziemlich lange recht stiefmütterlich behandelt wurden, nochmal weniger benutzbar. Ja, die Frage ist halt, warum ist das so tragisch? Neben der Werbung, über die man sich jetzt halt streiten kann, wie störend sie ist, ist es ja vor allem so, dass seit einer Weile ja in allen offiziellen Twitter-Apps und der Website eben keine voll chronologische Timeline mehr drin ist, sondern eben unter anderem, ja, sie irgendwie algorithmisch sortiert ist, einem auch durchaus mal eben irgendwelche Likes von vor 2 Tagen reingeworfen werden. Und zumindest meiner Ansicht nach, dass Twitter nicht mehr wirklich benutzbar macht.
Ja, immer weniger benutzbar auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Ich finde das ja eigentlich gut, weil ich sowieso zu viel Zeit auf Twitter verschwende und wenn ich dann halt weniger Zeit drauf verschwende, finde ich, ist das eigentlich.
Frage ist, ob es das besser macht, wenn du
dann. Du bist also der Meinung, nur weil du dich nicht mäßigen kannst, müssen jetzt alle ihrer primären Social-Plattformen beraubt werden.
Das sage ich jetzt nicht so direkt, aber ich sehe das positiv für mich. Dass es scheiße für alle anderen ist, ja, okay, sehe ich schon ein. Aber ja, wir werden ja nachher noch ausführlich darüber sprechen, was sonst cool
ist. Genau, aufgrund dieser Änderungen wurde dann eben mal wieder ein prähistorischer Elefant durch das Internetdorf getrieben, aber dazu kommen wir später. Was sonst noch ansteht, diese eine Twitter-API wurde jetzt halt schon abgeschafft. Was jetzt noch am Horizont steht, im September sollen neue API-Limitierungen eingeführt werden. Und zwar soll erstmal standardmäßig pro Client, also pro API-Key, das heißt beispielsweise für alle Nutzer von Tweetbot zusammen, sollen dann solche schönen Limitierungen wie maximal kombiniert Tweets und Retweets 300 pro Stück pro 3 Stunden über alle Benutzer dieses Clients und 1000 Likes pro 24 Stunden und sowas. Twitter sagt aber, wenn die Entwickler glaubhaft darstellen können und sich dann nochmal neu anmelden und verifizieren, dass dann sie natürlich auch wieder etwas höhere Limits bekommen können, aber das könnte auch wieder noch interessant werden, wie kaputt dann eben die User Experience für Third-Party-Clients gemacht wird weiterhin.
Ja, es fühlt sich halt irgendwie komisch an, dass sie scheinbar in jeglicher Ignoranz darüber, wie die Leute gewohnt sind, die Plattform zu nutzen und was die Leute an der Plattform wirklich schätzen, anfangen, Monetarisierungsmodelle durchzusetzen, ohne Rücksicht auf Verluste.
Naja, Twitter schreibt halt, die versuchen halt trotzdem irgendwann mal nicht mehr rote Zahlen zu schreiben, aber das Problem ist auch, es ist schon relativ symptomatisch, dass irgendwie deren Plattformchef irgendwie geschrieben hat, dass sie überzeugt sind, dass sie die beste Experience eben über die durch sie geownten Produkte wie halt die Website und die Inhouse-Twitter-Apps hinkriegen. Aber das ist halt, das ignoriert halt eben komplett, dass eben es nicht unbedingt nur eine Experience gibt, sondern das Tolle, was, glaube ich, auch zu Twitters Erfolg beigetragen hat, ist eben, dass verschiedene Leute eben verschiedene Bedarfe haben. Und gerade Menschen, die irgendwie schon lange dabei sind, haben sich dann halt auch mal an irgendeinen Workflow gewöhnt.
Eben, und nicht.
Der hat halt gut funktioniert bis jetzt.
Ja, nicht umsonst wird Twitter eigentlich bei diesen ganzen, wir müssen eine API haben, Hype-Themen, wo größere Unternehmen irgendwie, Unternehmen, die von Daten leben oder in ihrem Wirtschaften Daten produzieren und davon profitieren, wenn jemand anders diese Daten kreativ weiterverwendet, dass sie das damit bewerben, dass Twitter ja auch groß geworden ist, weil sie eine API hatten und die Leute dann auf die Plattform zugreifen konnten. Und jetzt wirkt Twitter dieses große positive Merkmal so ab.
Ja. Was halt recht interessant ist, dass die größten Core-Features, die Twitter heutzutage eben ausmachen, ja gerade durch die Nutzer erfunden wurden und dann tatsächlich irgendwann eben ja ins Produkt gegossen wurden. Also beispielsweise die Retweets haben halt einfach damit angefangen, dass Leute Tweets kopiert haben und RT davor geschrieben haben. Dann wurde es irgendwann zu einem nativen Feature und auch die Hashtags kamen eben von den Nutzern.
Ja.
Und all sowas.
Und sehr kreativ aufgegriffen dann einfach, ja.
Aber, naja, schauen wir mal, wie rigide Twitter dann noch die API weiter zumacht. Genau, unter Desktop-Linux gibt es ja nicht mehr besonders viele benutzbare Twitter-Clients. Corbett funktioniert, wie gerade erwähnt, nicht mehr. Es gibt mittlerweile einen Fork, der Corbett auf eben das Polling-Modell umschreibt. Falls da Bedarf besteht, schreibe ich den mal in die Shownotes.
Ja, und was das für Folgen hat, dass wir die Twitter-API und vielleicht damit auch Twitter als Plattform, wie wir sie kennen, als Toten der Woche besingen, dazu kommen wir nach den News.
Yes.
Was gibt's denn Neues aus dem Leadname-Land?
Aus dem Leadname-Land. Beispielsweise das NetBSD 8 ist released worden. Wir hatten ja schon vermutlich letzte oder vorletzte Sendung mal kurz, dass es jetzt auch irgendwie fertige Images für ARM64 gibt. Genau, und sie haben jetzt halt irgendwie sonst noch so ein paar Features drin. Der USB-Stack ist irgendwie gereworked worden. Sie haben da jetzt auch USB-3-Support endlich. Das irgendwie am Audio haben sie geschraubt. Sie haben die Security Features weiter ausgebaut, dieses Memory Protection, dass irgendwie Memory, der Code ausführt, nicht überschrieben werden kann und so. Und halt irgendwie so Bugfixes. Und wie wir uns ja alle erinnern, lief da ganz viel so mit Meltdown und Spectre. Für das haben sie Patches ausgerollt. ja. Und ich habe meine kleine NetBSD-Kiste, was bei mir auf dem Raspberry Pi läuft, mal geupdatet und das läuft. Ich habe irgendwie nicht... Irgendwie habe ich so einen komischen Display-Bug. Ich weiß nicht, ob das an NetBSD 8 liegt oder an meiner Hardware. Aber sonst hatte ich irgendwie keine Probleme. Und da ich eh zu 99% mit SSH drauf zugreife, ist mir das auch ein bisschen egal, dass es nicht so richtig funktioniert. Es hat so komische Artefakte, wenn man das Display anschließt. Aber ja, mit dem lebe ich jetzt aktuell einfach. Genau.
Kommen wir zur zweitwichtigsten ZFS-Plattform.
Genau, ReactOS. Ich weiß gar nicht, ob ZFS überhaupt auf ReactOS läuft. Ich würde mal schätzen, klares vielleicht, weil unter Windows gibt es ja jetzt ein ZFS. Und der Port scheint auch irgendwie recht vorwärts zu gehen. Also irgendwie so Windows und ZFS ist vielleicht, kann man vielleicht bald schon benutzen. Also man kann es schon benutzen. Ich weiß noch nicht, wie stabil es ist. Selber habe ich es noch nicht ausprobiert. Und ReactOS ist ja dieser offene Windows-Nachbau. Und er wird jetzt stabiler und sie haben ein neues Release. Voll gut. Und zwar ist das ReactOS 049. Und sie haben bestimmt neue Features, aber...
Ja, der Artikel auf Heise liest sich schon so, als wenn, ja, das ist eine neue Version, aber so richtig was gibt's nicht. Hey, du kannst ja ZIP-Dateien entpacken.
Ja.
Aber es ist schön, also ich finde es trotzdem gut, dass sie es so deutlich berichten. Ich finde es schön, dass es das Projekt gibt. Es ist... ich weiß nicht, ob es die Mühe mehr wert ist. Ich finde, die Leute könnten lieber in interessantere Plattformen sich verwirklichen, aber gut.
Ich möchte übrigens auf den kleinen Unterschied zwischen stabil und stabiler hinweisen.
Ja, im Artikel steht ja auch, es kommt jetzt zu weniger Fehlern beim Booten.
Genau. Der Windows-Nachbau wird stabiler als was? Ist auch immer eine Frage, zu was man das vergleicht. Ne?
Ja, stabiler als vorher. Ich glaube, so im Sprachgebrauch heißt das einfach, wird stabiler, ist das so die Veränderung über Zeit.
Es wird besser als vorher, aber ich meine, was ist das für eine Aussage?
Das ist eine positive.
Eine positive, aber wenn es vorher halt sehr schlecht war, dann ist es halt vielleicht immer noch schlecht. Aber ja, ich find das irgendwie ein bisschen cool, dass sie das immer noch irgendwie so machen und dass da immer noch...
Das immer noch, Leidenschaft.
Dass das nicht tot ist, dass da Leute immer noch irgendwie das Gefühl haben, ja, in meiner Freizeit hacke ich da in diesem Windows-Nachbau.
Ich möchte übrigens mal die Ankündigung von deren Website zitieren. They're talking about ReactOS 049, even if we're just Alpha.
Sehr schön.
Mich würde mal interessieren, ob die ReactOS-Leute was von dem ReactJS-Hype mitbekommen haben, weil es da draußen Leute gibt, die das Ganze zusammenschmeißen und meinen, dass ReactOS mit ReactJS geschrieben wäre oder so ähnlich.
Interessante Frage.
Was auf jeden Fall auf ReactOS läuft, bei ZFS sind wir uns ja nicht so ganz sicher, das Google Summer of Code Projekt von 2018, Booting from ButterFS Works. Way nice. To go, ZFS. Way to go.
Ja. Gut, wenn es ein richtiges Linux ist, dann...
Es ist ja eben kein Linux, ja, es ist ein NT-Kernel.
Ja, wer weiß das so genau?
Ja, Moment, es ist ja kein NT-Kernel. Also es ist ja, sie verstehen die API, die von einem NT-Kernel... Nein, sie bieten die API, die von einem NT-Kernel erwartet wird.
Na doch, aber sie wollen einen NT-Kernel nachbauen. Also, sie orientieren sich, glaube ich, auch an der Architektur.
Das heißt...
Wenn wir jetzt wüssten, von was wir sprechen, wenn das irgendjemand mal irgendwann ausprobieren würde...
Also ausprobiert habe ich es schon mehrfach. Also installiert in virtuellen Warum? Maschinen. Was?
Warum? Also weil es geht, neu, ja.
Ja, weil es geht, genau.
Weil Henna Montana Linux alt wird.
Was ich noch nicht gemacht habe, was ich auch gedacht habe, wenn mal Zeit ist, das tatsächlich mal nativ auf einem Laptop zu installieren und mal gucken, wie weit man damit kommt, aber... vorher kommen andere interessante Sachen. Sie bauen, das mit der Architektur irritiert mich jetzt allerdings. Also ich meine, das ist, man weiß ja von so einem NT-Kernel, dass der ganz schön historisch gewachsen war. Und ich weiß nicht, ob man die Architektur unbedingt, ob das erstrebenswert ist, die nachzubauen.
Ich glaube irgendwie auch nicht so ganz.
Ich dachte ja immer, der sportliche Anspruch dabei wäre, die Funktionalität zur Verfügung zu stellen und einen inhärent besseren Kernel zu haben.
Ja, das wäre vielleicht...
Wobei meines Wissens gilt zum Beispiel so ein NT-Kernel schon durchaus wenigstens als Hybrid-Kernel und ist damit aus Architektursicht zumindest schon mal ein bisschen besser als so ein monolithischer Linux-Kernel. Aber
das mag sein. Flexibler war er trotzdem.
Wesentlich mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen.
Kann ja jetzt nicht sagen, dass die Jungs damit irgendwie weitergekommen wären.
Also in der offiziellen README schreiben sie, dass sie ein Qualitäts-Operating-System schreiben wollen, was kompatibel ist mit Applikationen und Treibern, die geschrieben sind für Microsoft Windows NT.
Und der aktuelle Build behauptet auch, wenn man die entsprechende API fragt, ein Windows NT 5.2 zu sein. Ich glaube, ein aktueller Windows, also ein Windows 7 ist, glaube ich, ein NT 6. irgendwas. Und ein Windows 10 ist, keine Ahnung.
Wir sollten uns wieder aus diesem Windows-Kontext entfernen, weil da haben wir wirklich noch weniger Ahnung, als wir üblicherweise schon haben. Was passiert denn bei Linux gerade so?
Linux soll jetzt ein GNSS-Subsystem bekommen. GNSS steht für Global Navigation Satellite System und umfasst dann halt eben solche Systeme wie GPS, GLONASS ist die russische Variante, Galileo die europäische, die jetzt auch langsam funktional wird. Also man kann sie mittlerweile benutzen, um einen GPS-Fix zu bekommen. Die Chinesen haben dann noch Baidu. Und das finde ich deshalb erwähnenswert, weil zumindest das, was ich bisher so in der Android-Welt gesehen habe, wie dort GPS-Treiber integriert wurden, war immer so eine relativ chaotische Sache. Die Frage ist natürlich, ob sich Android-Chipset-Hersteller davon beeindrucken lassen, dass es jetzt plötzlich eine offizielle API gibt oder ob sie weiterhin ihren Kram so halb ins Userland packen. Aber schauen wir mal, das ist vielleicht mal eine Chance.
Kann eigentlich nur besser werden. Also selbst wenn sich irgendwie 3 von 4 Herstellern irgendwie an Standard halten, ist das immer noch besser, als wenn sie irgendwie alle irgendwas hinkrepeln.
Genau.
Ja, die Frage ist, ob Android-Gerätehersteller da überhaupt noch viel investieren, weil da ja der Android-Nachfolger in der Tür steht. Oder bin ich da zu forsch? Dauert das noch ein bisschen?
Ich glaube, das dauert noch ein Weilchen.
Der Android-Nachfolger nicht sowieso erstmal so ein, ja, wir schauen mal, ob das überhaupt technisch viable ist und ob wir da überhaupt irgendwas hinkriegen und wir sind noch gar nicht sicher, also zumindest erinnere ich mich nicht, dass ich irgendwas von Google gelesen hätte, wo sie gesagt haben, das ist den Weg, den wir gehen werden und hier ist der Zeitplan, wie wir da hinkommen. Es war mehr so, wir spielen hier auch mal, wir probieren mal, was passiert, wenn wir irgendwie alles selber bauen. Ist das besser? Funktioniert es besser, schlechter?
Okay, ich hatte irgendwie gedacht, sie hätten schon APIs vorgestellt, aber dann habe ich da offensichtlich was durcheinander geschmissen. Also, gemeint ist übrigens Fuchsia, dieses Betriebssystem, was Google vorgestellt hat als potenziellen Nachfolger und wo vor einem knappen Jahr oder so dann erste Screenshots aufgetaucht.
Ja, aber eben halt so potenzieller Nachfolger, wir schauen mal, ob dieser Ansatz besser funktioniert und so. Ja. Also ehrlich gesagt.
Und Google ganz klar gesagt hat, Fuchsia ist kein Linux und damit eigentlich einen Schrecken der Open-Source-Community eingejagt hat, weil damit klar wäre, dass Google erstmal nicht anstrebt, das Ganze wieder so offen darzulegen, was intern passiert, wie es bei Google, bei Android der Fall ist.
Ja. Ja, es ist auch kein GNU/Herd. Also das Problem ist nicht hauptsächlich, dass es kein Linux ist, sondern das Problem ist halt hauptsächlich, dass es eben unter einer nicht, wenn überhaupt, dann unter eine Nicht-Copyleft-Lizenz gestellt wird und damit halt Google eben das letzte Stückchen GPL versucht loszuwerden.
Ja, weg von der GPL, weg von Java ist so wahrscheinlich das, worunter Google das sieht. Dann ist allerdings die Frage, was wird dann die Systemsprache? Bevor wir uns da in Spekulation, Go oder Dart?
Oder mittlerweile wird ja auch dieses, wie heißt nochmal diese Sprache, die jetzt auch in der JVM relativ populär wird von...
Du meinst Kotlin.
Genau, Kotlin.
Aber dann ist es wieder Java, weil dann hast du wieder die Java-Plattform. Gut, ja. Kotlin lässt sich auch nach JavaScript transpilieren, das stimmt. Du kannst... die Sprache nehmen und sie woanders hin transpilieren, aber das Steckenpferd ist schon JVM. Kotlin ist schon auch eine JVM-Sprache.
Aber Android benutzt ja auch schon nicht wirklich hat ja nie wirklich eine richtige JVM benutzt, sondern die haben halt irgendwie mit dem Dalvik angefangen.
Die
JVM,
aber die war und ja.
Mittlerweile benutzen sie ja diese Android Runtime, die dann auch nochmal ein bisschen anders ist. Also sie.
Genau.
Selbst wenn sie Java verwenden,
lassen sie halt nicht nie Lizenzgebühren an Oracle zahlen. Das
verstehe ich irgendwie auch. Also
ja.
Möchte ich jetzt auch weniger Lizenzgebühren an Oracle zahlen.
Wobei Oracle da ja gerade einen ganz anderen Weg einschlägt und es kostpflichtig macht in Zukunft, wenn du die Oracle Kits, das Runtime Environment oder das JDK in Produktion benutzen willst, musst du es in Zukunft lizenzieren. Das war ja bisher nicht so.
Was natürlich wiederum ein relativ schwieriger Anreiz dafür ist, dass eigentlich das OpenJDK mittlerweile die Referenzimplementierung des Java-Standards sein sollte.
Nee, da, genau, das ist auch so. Und
dann ist die Frage, warum benutzt man dann noch das Oracle JDK und warum will man dann dafür auch noch Geld
ausgeben? Weil Enterprise, ja,
weil Enterprise
fragt danach, wen können wir denn ankacken, wenn es nicht funktioniert und auf wen können wir uns verlassen, dass Security-Patches gemacht werden. Und das führt dazu, dass Enterprises tatsächlich relativ aufgeschlossen dem gegenüber sind, jemandem Geld im Rachen zu schmeißen dafür, dass sie auf dem Papier Ansprüche haben.
Ja, man kann aber auch jemandem Geld in den Rachen werfen und die Leute pflegen dann halt das OpenJDK. Und ja. Dann ist es halt ja, auch schon, nicht
das ist, ja, her, das aber ist nicht auf dem gleichen Scale und du hast nicht das.
Ja, also die Sache ist, das bietet niemand an. Aber
doch, genau, das ist der Punkt. Also im Kontext vom OpenJDK positionieren sich gerade einige Firmen, die da genau das anbieten.
Genau. Und ich seh das halt als durchaus problematische Anreize, dass eben gerade wenn es Firmen gibt, die anbieten, die ohnehin vor eine Referenzimplementierung des OpenJDK zu pflegen und dann Oracle sagt, wir nehmen auch Geld dafür, dass wir unsere proprietäre Nicht-Referenzimplementierung pflegen.
Ach, nee, sie können nicht zu weit vom Standard abweichen. Und also IBM hat ja seinen eigenen bietet Support an. Azul ist eine bis jetzt noch außerhalb der Szene relativ unbekannte Firma, wenn die mit ihrem Zulu, was ihre Variante vom OpenJDK dann ist, oder das der Name, unter dem sie Support anbieten, wenn die damit erfolgreich sind, werden die noch bekannter. Und wenn es mehrere solche Anbieter gibt, Red Hat ist natürlich auch ein ganz großer Player in dem Bereich, wenn es mehrere solche Anbieter gibt, die auch alle Umsatz damit machen, dann wird der Java-Standard und alles, was unter dieser standardisierten JVM läuft, dann wird das auch einigermaßen stabil bleiben. Dann werden die herstellerspezifischen Sachen nicht so eine große tragende Rolle bekommen. Man muss halt zusehen, dass es als Community weiterlebt und nicht von Oracle jetzt als Cash-Cow gemolken wird. Dafür ist es aber auch groß genug.
Na, dann bin ich mal gespannt, wer sich besser ankacken lässt.
Ich bin so ein bisschen bei dir. Ich habe das Gefühl, dass die allermeisten Leute tatsächlich diesen kommerziellen Support nicht kaufen müssen. Man muss ein bisschen das Projektgeschäft umstrukturieren. Man muss wesentlich bewusster einplanen, dass man schnell migriert, dass man die Software tatsächlich pflegt und nicht auf Java 8 jetzt was implementiert und das dann versucht, die nächsten 5 Jahre so wie es ist laufen zu lassen, sondern ein Budget mit einkalkuliert, dass es kontinuierlich weiterentwickelt wird.
Und ja, aber hallo, ist viel einfacher, wenn du zu Oracle gehst und sagst, ja, wir haben dieses Java 8 und wir möchten das die nächsten 20 Jahre gerne benutzen und hier habt ihr ganz viel Geld dafür.
Ja, ich kann aber aus Erfahrung sagen, dass selbst wenn man diese Strategie aufgleist und das Budget dafür irgendwie zusammenbekommt, es den Leuten nach 5 Jahren auf die Füße fällt, weil sie ja, feststellen, sie müssen was anpassen und anpassen kann man aufgrund dessen, dass man ja in einer aktuellen Systemlandschaft es dann angepasst haben möchte, nicht auf den alten Versionen. Das heißt, man ist dann auf einmal auch zu einem großen Versionssprung gezwungen und muss dann viel mehr Geld in die Hand nehmen. Also keine gute Strategie.
Das musst du nicht mir erzählen, aber auf dem Papier sieht es halt immer voll gut aus und die Leute entscheiden sich immer dafür zu sagen, ja, wenn wir nichts machen können und bisschen viel Geld dafür ausgeben, dann ist das besser, als wenn wir immer wieder mal ein bisschen Geld ausgeben und auf die lange Sicht.
Genau, großer Trugschluss, wissen wir. Das ist, ja. Aber weil ich ja das
Mikrofon vor dem Mund habe. Trotzdem die ganze Zeit gemacht und man fragt sich halt jedes Mal, warum.
Ich habe die Lösung. Wir lassen einfach Python 2.7 in der JVM laufen. Apropos
wusstet ihr, dass Dropbox alles außer X4 droppt? Um schnell das Thema zu wechseln, bevor wir jetzt Python auf die JVM bringen. Ja. Es gibt übrigens JPython, aber deswegen zurück zu Dropbox.
Genau, Dropbox hat gesagt, sie brauchen diese Extended Attributes irgendwie. Wie heißen die genau? Die, ja, halt die ganz normalen Extended Attributes und eigentlich stellen das ganz, ich glaube ziemlich alle aktuellen Filesysteme, die noch gepflegt sind, haben halt Extended Attributes. Und sie haben einfach gesagt, ja, ist uns zu anstrengend, ist uns zu blöd. Vermutlich haben sie zu wenig Linux-Nutzer. Meine größte Frage war, als ich den News-Artikel gelesen habe, also was sie sagen, sie ist, das einzige Dateisystem, was sie offiziell noch unterstützen, ist X4. Was meine Hauptfrage hier wäre, wer benutzt überhaupt noch Dropbox? Ist halt so ein bisschen, ist glaube ich auch vorbei. Also irgendwie so mit OwnCloud und NextCloud und...
Du solltest nicht von dir auf andere Leute schließen.
Ja, aber selbst jetzt...
Also unsere Uni bietet eine OwnCloud-Instanz an, die ehrlich gesagt aber auch ziemlich, da sind eigentlich fast alle nützlichen Features abgeschaltet, aber trotzdem, Leute tauschen eben ihre Dinge mittlerweile irgendwie über das Google Drive aus.
Ja, Google Drive zum Beispiel ist auch so.
Also aber diese Dateiablagen scheinen ein ganz großes Business-Thema zu sein, weil man sieht in diversen Online-Banking-Lösungen, dass mittlerweile Dateiablagen mit angeboten werden. Man sieht, dass, oder ich bekomme businessseitig mit, dass es in diversen Business-Development-Abteilungen als interessanter Spielplatz wahrgenommen wird, wo man sich als Kundenbindungsinstrument positionieren kann. Das finde ich ganz spannend zu sehen, weil meine Wahrnehmung wäre auch, dass Normalbenutzer schert sich nicht drum und Leute, die sich drum scheren, die haben eine OwnCloud, NextCloud, C-File-Instanz laufen und machen es selber. Und ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt darauf aus sind, das bei ihrer Bank abzulegen. Also ich persönlich bin froh, wenn ich meine Dokumente da runtergeladen bekomme. Ich möchte nicht unbedingt meine Dateiablage machen.
Ja, also ich glaube, die, sagen wir mal in Anführungszeichen, normalen Leute, die benutzen halt das, was sie mit ihrem Google-Account dazu bekommen, die benutzen, was sie mit ihrem Outlook-Account dazu bekommen und ich sehe halt einfach nicht, dass Leute irgendwie noch zusätzlich sich ein Dropbox machen.
Ja, wobei, was ich schon verstehen kann, ist, wenn Leute sich mit dem Thema beschäftigen und sagen, ich möchte, dass die Dinge sicher abgelegt sind, dann würde ich aber mir gezielt genau dafür einen Anbieter suchen, der auch... wirklich end-to-end Verschlüsselung anbietet.
Ja, aber dann gehst du halt auch nicht zu Dropbox.
Ja, genau.
Dann gehst du halt eben zu den OwnClouds, zu den NextClouds, zu den irgendwie kleinen Anbietern, die irgendwelche weirden verschlüsselten...
Zu SecureSafe.
Ja. SecureSafe, sowas. Wenn du dich wirklich dafür interessierst und wenn du halt nur so ein Casual-User bist, dann benutzt du halt mit, was irgendwie mit deinem E-Mail-Konto, mit deinem Google-Account, den du eh hast, irgendwie... mit und ich habe es einfach früher war es noch häufig so, ja, pack das mir in die Dropbox oder so zum Synken und heute ist das halt irgendwie so im Studienalltag oder auf Arbeit das kommt nicht mehr vor. Die haben halt alle zu irgendwas anderem gewechselt.
Also was zumindest so für Business Cases noch relevant sein könnte, dass es zumindest auf dem Papier okay ist. Soweit ich weiß, speichert Dropbox alle Daten von Nutzern aus der EU auch innerhalb der EU, was bei Google, glaube ich, nicht der Fall ist zum Beispiel. Das heißt, zumindest auf dem Papier sind dann, die Daten sind zwar immer noch unverschlüsselt, aber zumindest auf dem Papier sind sie dann irgendwie GDPR-compliant. Mhm. Und zum Beispiel, also man muss natürlich auch sagen, Dropbox hängt halt teilweise auch immer noch in irgendwelchen Apps, in irgendwelchen Geräten mit seiner API mit drin. Zum Beispiel kann ich eben, mein E-Book-Reader bietet zum Beispiel an, dass ich Bücher aus der Dropbox synken kann. Und Dropbox ist da der einzige integrierte Anbieter.
Ja, Dropbox ist das Default an ganz vielen Stellen, das stimmt. Was ich aber im Business-Umfeld als schwierig erachte, ist oder mir schwierig vorstelle, ich habe es mit Dropbox da noch nicht versucht, aber ich weiß von vielen Kunden, dass da Anbieter wie Dropbox gesperrt sind, einfach aus den Corporate Networks, weil die so versuchen zu verhindern, dass da Dokumente einen Weg nehmen, den sie nicht nehmen dürfen. Und dann sperren die Plattform komplett. Und wenn man dann mit Kunden versucht, über Dropbox Dokumente auszutauschen, fällt man da schon auf die Nase. Von daher finde ich,
das geht natürlich nur dann,
allein schon der Versuch ist impraktikabel.
Ja. Was natürlich nochmal zu diesen technischen Gründen mit den Extended Attributes zurück. Was der Fall sein könnte, so ein paar von diesen User Space Encryption File Systems, wie zum Beispiel eCryptFS, was eben, glaube ich, der Ubuntu-Standard ist, wenn man sein Home Directory verschlüsseln will, die haben so ein bisschen Probleme mit Extended Attributes. Also da kann es natürlich sein, dass es dort dann nicht so funktioniert, wie es sollte. Aber beispielsweise ButterFS oder auch mit Lux die Encrypt-verschlüsselte Dateisysteme haben das Problem nicht. Und es kursieren wohl mittlerweile schon in den Dropbox-Foren irgendwelche Layer, die so, die eben dem Dropbox-Client vorgaukeln können, dass er auf einem X4-Dateisystem läuft, wenn man es denn unbedingt benutzen will.
Ja.
Ja. Das ist, da kann man mit der Virtualisierung sicherlich lustige Zwischenschichten noch einziehen. Ja, spannend. Jetzt der Übergang zu dem nächsten Thema wäre eigentlich vorhin gewesen, als wir GNS in Linux eingebaut haben.
Oder als wir über das Ankacken gesprochen haben, denn kommen wir zu etwas, was in den Kernel integriert wird, wo aber sich Torvalds sogar mal ausnahmsweise lobend drüber geäußert hat, ja. Nämlich es geht um WireGuard.
WireGuard, ja, von WireGuard haben wir schon öfter hier im Podcast geredet. Da gab es auch, also spätestens auf dem letzten Kongress haben wir da ausführlich zu geredet oder nach dem letzten Kongress. WireGuard ist eine Software, die als Alternative oder Nachfolger von VPN, von OpenVPN gehandelt wird. Und Torvalds hat sich für die baldige Aufnahme von WireGuard in den Kernel ausgesprochen. Mein letzter Stand war, dass WireGuard ein relativ kleines Team hat, also diese Jason A. Donfeld. Hat das ja sehr weit gebracht oder sehr viel positive News generiert, war aber auch lange Zeit alleiniger Kämpfer in dem Projekt. Deswegen, entweder ist es der Ritterschlag von Torvalds oder Torvalds möchte es in den Kernel holen, damit es eben nicht mehr nur von einer Person gemaintained wird. Oder das ist ein Risikofaktor, den man nicht außen vor lassen dürfte. Weiß ich nicht, wisst ihr da mehr? Wird das mehr von mehr Leuten gemaintained mittlerweile, oder?
Ist eine gute Frage. Also, das kann schon sein, aber die Codequalität ist ja irgendwie, ist wohl echt gut und der Code ist halt irgendwie ordentlich geschrieben und so. Und es wäre halt schon cool, wenn wir mal was Ordentliches als VPN-Lösung haben, weil alles, was wir halt bisher hatten, so mit OpenVPN ist zwar schon ganz cool, aber ist halt irgendwie so ein bisschen groß, ein bisschen bloated, ein bisschen sehr kompliziert teilweise. Und wenn du dann halt irgendwie die, wie heißt das andere große, was auch immer mitkommt?
IPsec.
IPsec, genau.
Ja, das Schöne ist dieses Zitat von Torvalds. Laut Torvalds sei WireGuard im Vergleich mit dem Horror von OpenVPN und IPsec ein Kunstwerk.
Ja, und das scheint halt wirklich so zu sein und es ist halt ein modernes Ding, also man hat da halt auch viel aus der Erfahrung gelernt, die man irgendwie mit IPsec und OpenVPN halt gemacht hat und gesehen hat, wie man so etwas richtig machen würde, aber irgendwie, ja, wenn du das halt mal draußen hast, ist es halt auch schwierig, das neu zu designen und so. Und darum ist es vielleicht schon cool, wenn wir das im Kernel hätten, weil es dann sicher auch maintained wird, im Gegensatz zu, ja, so wie es jetzt aussieht, wo es halt jemand irgendwie so, glaube ich, hauptsächlich macht. Und wenn der halt irgendwie keine Lust mehr hat oder so, dann stirbt es einfach ab. Und wenn es im Kernel drin ist, dann wird es zumindest irgendwie ein bisschen weiter gepflegt.
Dann werden zumindest irgendwelche Leute dazu gezwungen, sich nochmal damit intensiv zu beschäftigen.
Genau, oder sonst wird es dann halt irgendwie wieder, muss man es irgendwie wieder aus dem Kernel rauskriegen und dann, ja, das geht normalerweise ja dann auch nicht so schnell. Genau, aber ich habe es leider immer noch nicht ausprobiert, obwohl es mittlerweile anscheinend sogar schon ein Plugin für meine Firewall gibt, das man irgendwie einfach installieren kann. Weil das ist so ein bisschen mein Hauptding, ich will mir halt irgendwie nicht wieder was hinkrepeln müssen, sondern was ich bei OpenVPN halt so cool finde, dass das Plugin gibt für OpenSense und man da eigentlich einfach nur seine Config reinhacken muss, auf Play beziehungsweise auf Connect drückt oder so und dann steht so ein Tunnel. Da muss man nicht sehr viel mehr sich drum kümmern und ich habe halt irgendwie keine Lust und keine Zeit, mich stundenweise mit VPN auseinanderzusetzen. Nur weil ich jetzt irgendwie mal so zwei Punkte, irgendwie zwei Netze miteinander verbinden möchte. Ja, da werden wir sehen, was draus wird, ob das in Kernel reinkommt oder nicht. Genau, das nächste ist auch von mir, und zwar ist es ein neues ESP32-Board. Und was an dem Ding recht cool ist, also es ist ähnlich oder fast gleich wie die Boards, die Makefu mal gepickt hat. Diese Dinge haben aber nicht nur einen Wi-Fi-Chip drauf, sondern sie haben halt auch eine RJ45 Buchse und PoE. Das heißt, man kann die Dinge halt irgendwo mit Sensoren abwerfen, Netzwerkkabel dran und kann sie halt darüber gleich mit Strom versorgen. Und ich finde das eigentlich schon eine ziemlich geile Idee, weil das ist immer so ein bisschen das Problem, was man dann bei diesen IoT-Geräten so ein bisschen hat, ist so, ja, okay, sie müssen irgendwie ins Netzwerk kommen, das mit Wi-Fi normalerweise recht einfach, und dann brauchen sie aber Strom. Und dann musst du sowieso wieder irgendwie irgendwo ein Kabel legen oder irgendwas machen. Und halt irgendeinen riesen Akku-Pack drunter packen, was du dann irgendwie regelmäßig wechseln musst, was auch nicht so geil ist.
Je nach Setup finde ich es aber plausibler, dass du irgendwo so zwei Drähte, die über die 5 Volt oder 3,3 Volt laufen, hinlegst, als dass du ein WLAN-Kabel,
genau.
Als wenn du ein LAN-Kabel irgendwo hinziehst. Also es ist halt wesentlich leichtgewichter, nur die 3,3 Volt irgendwo hinzulegen. Wenn wir jetzt davon reden, dass man zum Beispiel ein Gewächshaus mit 5 Sensoren ausstatten will oder wenn man in ein System irgendwo den Sensor einbringen möchte. Ich finde, ja, Power over Wi-Fi für ein ESP ist schon ganz schön, Power over Wi-Fi.
Ich sehr ja schön, aber ich dann auch mehr Mate.
Ja, genau, Power über Wi-Fi wäre das, was ich eigentlich haben will.
Genau, ja, es kommt ein bisschen drauf an, auf den Use Case, aber ich finde das generell keine schlechte Idee, wenn man es einfach irgendwie anstecken kann. Aber du hast natürlich recht, in gewissen Situationen ist es vermutlich einfach nur ein bisschen Strom hinzulegen.
Die Frage ist auch, wozu LAN-Kabel und Wi-Fi? Oder haben die Chipsätze dann kein Wi-Fi mehr?
Die Chipsets kommen, glaube ich, einfach mit Wi-Fi.
Deswegen, und also ist das Wi-Fi da noch drauf, weil das da eben halt in den Chip drin steckt? Weil
du kannst einfach dann an jedem Endpunkt kannst du einen Wi-Fi aufmachen.
Ja, aber die Teile sind halt ja nicht so besonders leistungsfähig, dass man da irgendwie mehr als 3 Clients drin haben will.
Ja, nee, ich
ist bin so mein Wissen. Also ich mach
damit vielleicht will man damit ja aber auch ein Tracking-Netzwerk. Oh, das ist ein ganz interessanter Anwendungsfall. Kannst du ganz gut ein Tracking-Netzwerk mit aufbauen?
Steht jetzt gerade nichts von Wi-Fi, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich dachte, die Chips hätten halt einfach irgendwie, sind halt so eigentlich so Wi-Fi-Chips.
Ja, dachte ich auch.
Die halt Wi-Fi sowieso immer drauf haben und halt im Prinzip einfach noch zusätzlich Compute-Power haben, die man halt so ein bisschen missbrauchen kann. Und eigentlich werden die Steine aber gedacht, um Wi-Fi zu machen, und darum haben sie halt ein Wi-Fi. Aber ja, ich sehe es aber gerade nicht. Es ist auch erst ein Teaser und das Release ist irgendwie geplant, available for sale end of August.
Also heute.
Also irgendwie. Ja,
auf der Seite steht auch tatsächlich nichts zu Wi-Fi.
Ja, also vermutlich, vielleicht hat es auch kein Wi-Fi, vielleicht haben sie auch irgendwas genommen, was keinen mehr. Aber ich finde das auf jeden Fall eine coole Idee und es gibt sicher. Gerade so, wenn man denkt, irgendwie man ist so im Rechencenter.
Auf dem Bild ist zumindest ein Wi-Fi-Symbol auf dem einen.
Ja, das habe ich eben auch gesehen. Aber also
sieht so aus, als hätte es beides.
Ja.
Naja, für irgendwelche Use-Cases ist das bestimmt
interessant. Genau,
fällt mir gerade keiner ein.
Mein Use-Case, den ich so im Kopf habe, ist halt so irgendwie, du bist so im Rechencenter und da hast du halt Ethernet rumliegen. Und du willst da halt irgendwie noch so ein bisschen zusätzliche Sensorik in deinem Rack, irgendwie so Temperatur oder was auch immer du dann noch so für Sensorik in deinem Rack haben willst, irgendwie wann es aufgemacht wird, so Kram. Und für sowas stelle ich mir das recht praktisch vor, wenn du dich dann nicht extra irgendwie noch komisch Strom, sondern du hast halt einfach irgendwo noch so einen kleinen PoE-Switch und ist gleich mit dem Netzwerk verbunden. Du musst nicht noch extra eine Wi-Fi-Infrastruktur in deinem RZ aufbauen und so. Aber ja, es kommt natürlich immer auf den Anwendungsfall an, aber grundsätzlich finde ich das gut, wenn es das überhaupt gibt, weil dann, wenn man irgendeinen Anwendungsfall hat, wo es praktisch ist, dann gibt es das halt und dann kann man einfach das hernehmen anstelle von irgendwie.
Dann kann man das nehmen, was am besten passt und genau. Muss nicht das, was da ist, irgendwie passend machen. Das stimmt natürlich. Ja. Ein zentraler Grund, warum Linux auf dem Desktop ja bis heute nicht da ist, so wie wir es haben wollen, ist, dass ZFS. Es so kompliziert ist. ZFS ist der Grund, dass es nicht da ist? Was? Weiß ich nicht. Und das aus deinem Mund?
Ja, weil sie kein ZFS haben oder so.
War doch der Grund, dass es so furchtbar kompliziert ist, Anwendungen zu installieren. Du musst apt benutzen. Wenn es ein apt drin ist, bist du fertig. Gut, das war einfach. Ach so, richtig. Du musstest das eine Quelle haben, wenn es nicht in den Standardquellen drin ist. Also für Normalverbraucher ist es viel einfacher, eine Exe aus dubiosen Quellen im Internet zu laden, doppelt drauf zu klicken und fertig ist.
Also die Argumentation, die man durchaus machen könnte, ist eben, dass es mehrere Distributionen gibt, zumindest für Softwareentwickler, wesentlich schwieriger ist, ihre Pakete, ihre Software für mehrere Distributionen zu packen, insbesondere wenn es dann verschiedene Paketierungssysteme von Slackware über Debian-Pakete, einmal für Debian und einmal für Ubuntu und dann noch RPM-Pakete, NixOS, Build Expressions, was weiß ich.
Die Frage für Anbieter ist halt immer, welche Distribution unterstütze ich? Genau.
Und genau.
Dem zu entfliehen, ist angetreten der Linux-App-Standard Flatpak.
Genau.
Also vielmehr ist es ja ein Paketierungsstandard, kein App-Standard.
Wenn man ganz viele einzelne kleine Standards hat, was macht man dann? Genau, man bildet ein Konsortium und macht dann einen großen Standard für alle, damit man dann irgendwie ein Standard mehr hat, den man unterstützen muss.
Nebenbei gibt es nämlich neben dem Flatpak-Standard gibt es nämlich auch noch Canonical mit ihrem Snap-Standard und es gibt App-Image, aber zumindest dieser Standard Flatpak hat jetzt irgendwie erstmal die Version 1.0 erreicht.
Viel kritischer finde ich bei solchen Standards auch immer die Frage, nutzt es jemand? Weil ein Standard, den keiner nutzt, ist kein Standard.
Ja, denn Flatpak wird langsam in Fedora und in SUSE rein integriert. Also zum Beispiel dieses KDE Discovery Softwareverwaltungstool kann Flatpak mittlerweile. Ich habe mir Flatpak vor einer Weile mal ein bisschen angeguckt und bin ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen skeptisch, denn Flatpak teilt eben Dinge. Es gibt eben nicht mehr bestimmte Abhängigkeiten, also dass eine App sagt, ich brauche diese und diese und diese Library als Abhängigkeit in ungefähr dieser Version, was natürlich eben die Dependency Hell so ein bisschen leichter macht, denn unter Flatpak gibt es sogenannte Runtimes, die dynamisch pro App eingehängt werden. Und eine Runtime ist quasi einfach das gesamte Slash-User-Directory.
Also da alles, was die App daraus braucht, dann jeweils paketiert mit der App.
Also eine Runtime ist aus Sicht der App das Slash-User-Directory.
Ja, genau. Dementsprechend geht die Paketierung doch hoffentlich hin, schaut, was die App tatsächlich braucht und paketiert nur das für die App mit, was gebraucht wird und nicht.
Also der aktuelle Stand ist, dass es halt gewisse Runtimes gibt. Es gibt zum Beispiel erstmal diese XDG-Runtime für alle Free-Desktop-Standards. Dann gibt es eine KDE-Runtime, wo dann halt irgendwie alle möglichen KDE-Libraries drin sind, die dann halt mal gebraucht werden. Und was halt nicht in so einer Runtime drin ist, wird dann halt eben mit der App zusammengebundelt und ausgeliefert.
Ach so, ich dachte, jeder App kommt immer eine gebundelte Runtime.
Nee, eine App sagt immer, ich brauche diese Runtime. Ja. Und es kann natürlich sein, dass die eine App sagt, ich brauche die KDE-Runtime in der Version 16.04 und die andere sagt, ich brauche aber die unbedingt jetzt mittlerweile die KDE-Runtime in der Version 18.04, weil da ein neueres Qt drin ist. Und das ist halt das Problem, dass diese Runtimes relativ monolithisch sind. Also wie gesagt, die umfassen halt immer so ziemlich das gesamte Slash-User-Directory.
Jetzt verstehe ich. Und dann ist auch die Frage nach dem, ob das app-spezifisch optimiert wird.
Genau, und jetzt ist dann halt nicht mehr jetzt hat man natürlich nicht mehr das Problem, dass irgendwie verschiedene Apps unterschiedliche Versionen der gleichen Library brauchen. Beziehungsweise, wenn das immer noch der Fall ist, dann brauchen sie aber gleich unterschiedliche Versionen der gesamten Runtime. Und diese Runtimes unterstützen zwar zu einem gewissen Maße die Duplication, aber ich sehe halt nicht unbedingt so viel, wie besser, wie das die Situation so großartig besser macht. Also was es eventuell besser macht, ist eben, dass eben diese Runtimes zwischen den Distributionen einheitlich sind. Also egal, ob ich Flatpak jetzt auf einem Fedora verwende oder auf einem SUSE oder auf einem Ubuntu, lädt sich halt immer die gleichen Runtimes runter und linkt sie dann halt so dynamisch rein. Und es gibt auch so, es gibt auch das Konzept von irgendwelchen Erweiterungen, aber die werden derzeit praktisch nicht wirklich umgesetzt. Also es ist dann meistens eine mehr oder weniger relativ monolithische Runtime.
Also finde ich aber völlig plausibel. Also weil Speicherplatz und Datentransfer wird verhältnismäßig günstig zunehmend. Und dann kannst du es dir leisten, dass du einfach mal versionsspezifische /User-Directories vorhältst und dafür dich aber weniger damit rumschlagen musst, ob die Abhängigkeiten der Apps jetzt im Konflikt zu dem stehen, was du auf deinem Basissystem hast oder nicht.
Ja, also andererseits vergrößert man dann durch aber auch schon wieder die Attack-Surface, indem halt dann im Zweifel in solchen, es kommt halt immer drauf
an. Das kommt drauf an, wie der Container aussieht, in dem die da ausgeführt werden. Genau, also weil wenn das immer nur die einzelne App ist, dann ist der Attack die Angriffsoberfläche und dessen, was durch den Angriff erbeutet werden kann, auf diese App limitiert und nicht mehr das Gesamtsystem.
Es gibt auch schon gewisse Sandboxing-Konzepte, also alles läuft erstmal relativ in einer Sandbox und zum Beispiel hat auch jede App ihren eigenen D-Bus und der wird dann quasi und es muss explizit erlaubt werden, dass dieser D-Bus auf den System-D-Bus zugreift, also nicht den System-D-Bus, sondern halt eben auf den D-Bus der User-Session zugreift und sowas, aber das ist auch alles relativ grob granular und es muss dann halt auch irgendwie, es müssen auch bestimmte Ordner freigegeben werden, was aber wiederum ja von Application zu Application unterschiedlich ist. Also wenn ich einen Musikplayer haben will, dann habe ich vielleicht Musik nicht nur unbedingt in Home-User-Musik oder Music, sondern auch woanders. Und dann muss man natürlich immer gucken, wo man jetzt eben den Zugriff gibt. Also die Sache ist ja, ob man eher so eine Runtime eher möglichst minimalistisch oder möglichst groß gestaltet. Wenn ich dann zum Beispiel nur exakt eine KDE-Library brauche, das aber mir dann die gesamte KDE-Runtime nachzieht, wo dann eben eigentlich alle KDE-Libraries drin sind und eine von diesen Libraries, selbst die ich nicht benutze, einen Bug hat, dann ist das vielleicht nicht unbedingt so ideal. Und aber andererseits, wenn man so eine Runtime relativ minimalistisch gestaltet, dann werden eben die Libraries, die App dann trotzdem braucht, eben zusammen mit der App ausgeliefert. Und dann haben wir eben wieder das Problem, dass wenn es dort ein Update für diese Library gibt, muss eben dieses App Flatpak-Paket upgedatet werden. Und das dauert dann halt zumindest für alle Apps meistens eben doch länger, als eine Distribution braucht, um irgendwie einen Fix.
Ja, du hast dann immer die einzelnen Apps, die nicht aktualisiert werden.
Also, es hat gewisse Sandboxing-Konzepte, die auch nicht auf SE Linux oder AppArm oder sowas aufsetzen, weshalb es relativ universell für alle möglichen Distributionen einsetzbar ist. Ich kann mir vorstellen, dass das Paketieren schon durchaus vereinfacht, bin aber halt ein bisschen skeptisch, was eben so diese anderen Konzepte angeht.
Ja, bleibt spannend, ob dadurch letztendlich Linux insgesamt mehr unterstützt wird durch die Hersteller und mehr Software verfügbar ist. Andererseits habe ich das Gefühl, dass die Software, die wirklich vermisst wird, abgesehen von Spielen, zunehmend weniger wird, weil das meiste als Web-Applikation verfügbar ist.
Ha, das ist interessant, dass du das sagst. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir nämlich ein, dass Steam irgendwie angekündigt hat, dass sie irgendwie sowas wie Wine oder Wine als mitbringen, dass du deine Windows-Spiele halt auch auf Linux spielen kannst.
Die Schlagzeile habe ich auch gesehen, ja.
Genau. Mal schauen, ob ich die kurz finde.
Was halt insoweit ganz gut ist, da viele Spiele zwar schon durchaus unter Wine laufen, aber immer noch so ein bisschen Handarbeit brauchten. Also es gab ja irgendwie so Play on Linux, das eben halt einfach schon fertige Rezepte hatte, welche Modifikationen man noch vornehmen muss, welche Libraries man noch irgendwo herunterladen muss und an die richtigen Stellen schieben muss. Und wenn Steam das jetzt dann quasi eben auch rein integriert, dann ist das auf jeden Fall schon mal etwas benutzerfreundlicher. Ja. Steam hat natürlich immer noch DRM drin und das lehne ich ab, aber
ja, aus ideologischen Gründen kann ich das durchaus nachvollziehen.
Ich mache es mir dann natürlich relativ leicht, weil ich spiele eh nicht.
Genau. Ja, ich auch nicht, weil ich keine Zeit habe, aber theoretisch finde ich das gut, weil ich dann ja jetzt theoretisch, wenn ich spielen würde, könnte ich das auf Linux machen und müsste nicht mein Windows booten, da ich aber eh keine Zeit habe. Ja.
Genau. Kommen wir zu etwas, was eigentlich mittlerweile auch schon wieder eine Kategorie sein könnte. Das Intel Microcode Update der Woche. Und dort gibt's jetzt aber gerade, dort gab es aber diesmal ein kleines Lizenz-Fuck-up. Denn es gab wieder irgendwelche Meltdown- oder Spectre-verwandten Sicherheitslücken in Intel-CPUs, zu denen wir leider gerade mangels ausreichendem Halbwissen nichts sagen können. Aber das Interessante diesmal ist, dass das Microcode-Update diesmal unter einer anderen Lizenz stand als sonst. In dieser Lizenz stand durchaus unter anderem drin, dass eben wenn man das Microcode-Update eingespielt hat, keine Benchmarks durchgeführt werden dürfen. Und auch schon allein das zu verteilen, war rechtlich nicht so ganz einfach. Weshalb zum Beispiel Debian angekündigt hatte, dass sie es nicht über ihre Repositories ausliefern werden. Stellt sich raus, oder zumindest ist das die offizielle Ausrede, dass einfach der Mitarbeiter, der das veröffentlicht hat, einfach den Standard NDA, das Standard Non-Disclosure Agreement, copy-pasted hat und mittlerweile haben sie sich entschuldigt und die entsprechenden Zeilen wieder rausgelöscht. So dass es zumindest verteilt werden darf.
Genau, und es wird jetzt auch verteilt. Also die Projekte machen das jetzt auch. Sie haben übrigens Wine geforkt und nennen es Proton.
Kann man das Steam auch trinken?
Meinst du Steam?
Ja, Steam. Mhm. Ja, kann man machen, wenn es besser funktioniert.
Geforkt, aber in dem Artikel, den ich überflogen hatte, stand drin, dass sie trotzdem recht viel an Wine contributen.
Ja, also ich weiß nicht genau.
Und im Zweifel Wine ist ja auch, glaube ich, GPL-Software.
Also, ja, und Proton selber ist irgendwie auch Open Source und auf ich nehme mal an, dass sie es halt geforkt haben, um gewisse Dinge, wo sie sagen, das macht nur für uns Sinn, und damit sie halt auch selber einen Fork haben, wo sie schneller pushen können und sagen können, wir machen das jetzt so. Und dann kann man immer noch schauen, was zurückcontributed wird, ob das für alle Sinn macht oder ob das halt irgendwie so ein Use Case ist, der genau Sinn macht, wenn du Steam benutzt. Ja, nehme ich mal an, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und ja, eben, das ist irgendwie auch Open Source, es ist auf GitHub. Man kann sich das alles klonen und auch selber bauen.
Ja. Gut, zum Abschluss der News noch ein bisschen Politik. Und zwar haben wir, weiß ich gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten, dass in Niedersachsen sich ein bisschen ein bisschen Realsatire abspielt, wo in einem Koalitionsvertrag beschlossen wird, dass eine Systemmigration im Finanzamt, im Finanzministerium durchgeführt wird, wovon jenes Ministerium gar nichts weiß. Naja, die Grünen haben dort auf jeden Fall jetzt nochmal nachgehakt und fordern Aufklärung. Und was die Berichterstattung so macht, sie lässt das Ganze irgendwie wie eine übel Schmierenkomödie aussehen, dass da Leute politische Entscheidungen treffen, ohne auch nur ansatzweise inhaltliche Arbeit geleistet zu haben, wie abzuklären, was die Kosten sind, was die bisherigen Nachteile sind, die behoben werden könnten. Nichts dergleichen scheint passiert zu sein und drüber reden will erst recht keiner. Ja, ich bin gespannt, was da noch ans Tageslicht kommt, wie das zustande gekommen ist, dass so eine Entscheidung unreflektiert scheint in den Koalitionsvertrag geschrieben worden ist.
Genau. Ja, bleiben wir bei dem Politischen.
Genau.
Wie bereits von Binärgewitter berichtet, gab es ja die EU-Urheberrechtsreform, die durchaus positiv durchwachsen ausgefallen ist, aber wo es eben die beiden problematischen Artikel 11 und 13 drin gab, und die unter anderem Uploadfilter und automatisierte Uploadfilter für Plattformen gefordert haben. Und das wurde ja vor einigen Monaten tatsächlich im Plenum nochmal abgeschmettert, indem eben diese gesamte Urheberrechtsreform erstmal vom Plenum zurückgewiesen wurde, wieder zurück in die Ausschüsse, dass die Ausschüsse die eben nochmal überarbeiten sollten. Und dann war erstmal Sommerpause.
Genau, und jetzt steht recht zeitnah die nächste Abstimmung an. Und um da nochmal den Entscheidern ins Bewusstsein zu rufen, wie die Stimmung eigentlich ist, dass man dagegen ist, das Internet auf diese Art und Weise in seinen Grundfesten zu erschüttern, ist für morgen, also wir senden heute am 25. August, also morgen am 26. August sind europaweit Aktionen geplant. In Deutschland, vor allem in Berlin, Stuttgart, München natürlich, Augsburg, Frankfurt, Hamburg und auch Köln, so dass für viele zumindest in der nächsten Großstadt etwas stattfinden dürfte. Und vielleicht ist dieser Podcast ja schnell genug online, dass ihr es noch hört und morgen irgendwo hingehen könnt. Hier auf der FrostCon direkt müssen wir uns gleich nochmal umhören, ob irgendwas stattfindet. Ansonsten ist Köln ja nicht weit. Ob wir vielleicht morgen früh erst noch einen Ausflug nach Köln machen, bevor wir hierher kommen, man weiß es nicht. Wenn man nicht hingehen kann, wird es sicherlich im Netz wieder hinreichend Anleitungen dazu geben, wie man aktiv werden kann, die man unbedingt Folge leisten sollte. Genau. Was haben wir da zu dem Kontext noch gehabt? Richtig, die Absurdität, die sich rund um das Thema aufzieht. Zum einen, wenn man auf Twitter auf saveyourinternet.today den Link klickt, der zum Beispiel von Julia Rieder getwittert wurde, dann zeigt Twitter erstmal die Warnung an, dass es sich bei der Website vermutlich um eine schädliche Website handelt, die einem den Benutzeraccount und all seine persönlichen Habseligkeiten wegnehmen würde. Und Google ist hingegangen und hat Julias Rieder-Artikel aus dem Google-Index entfernt, oder
wie? Genau, also das Problem, also was ja eben auch gerade die Problematik dieser unkontrollierten, automatisierten Filter aufzeigt, ist, dass es ja seit einer Weile einen speziellen Zugang für Urheberrechteinhaber für diverse Plattformen, YouTube, aber auch eben für den Google-Suchindex gibt, wo sie dann einen sogenannten DMCA-Complaint einreichen können. DMCA ist der Digital Millennium Copyright Act, in den frühen 2000ern eben halt US-Gesetzgebung gegen Urheberrechtsverletzung. Und die können dann halt eben sagen, ja, ich sage, dass unter diesem Link mein urheberrechtlich geschütztes Material abrufbar ist, an dem ich die Rechte habe, und deshalb löscht das mal aus dem Index Google. Und das können ziemlich viele Stakeholder auch eben machen. Sie reichen es ein und dann wird es gelöscht, ohne dass es eben überprüft wird, ob da eben auch tatsächlich die Rechte dran, ob der Stakeholder eben die Rechte dran hat. Und das ist absurderweise mit einem Blogpost von Julia Rieder eben zum Thema Censorship Machines Gone Censor passiert. Was da so ein bisschen so ein Feigenblatt ist, dass eben dann unten in der unter dem Suchergebnis eben angezeigt wird, dass eben aufgrund von DMCA-Complaints gewisse Links gelöscht wurden und man doch darauf klicken kann, und dann sieht man so einen Transparenzreport, wo dann eben dieses DMCA-Complaint eben dokumentiert ist. Aber das sind eben aber Tausende, Hunderttausende pro Tag, dass das eben nicht realistisch kontrolliert werden kann. Ja.
Tja, so viel zu tun. Eine Alternative dazu ist ja, dass wir auf dezentrale Dienste setzen, oder?
Genau, der Elefant, von dem ich vorhin gesprochen wurde, der mal wieder durchs Netz getrieben wurde, ist Mastodon. Denn tatsächlich unter anderem anlässlich von dieser Twitter-API-Einschränkung und auch aufgrund der mangelnden Einschränkung von Abuse und Nazi-Content auf Twitter, gab es dann plötzlich eben wieder eine große Bewegung oder auf jeden Fall eine nennenswerte Bewegung von Twitter zu Mastodon größtenteils. Genau, also wieder von Twitter raus in das sogenannte Fediverse. Denn Mastodon darüber hatten wir, glaube ich, schon früher mal geredet.
Genau, wir haben hier berichtet, bevor es cool war, logischerweise, so wie sich das gehört. Wir haben uns alle einen Account gemacht und gedacht so, ja, okay.
Genau, Mastodon ist nämlich eine eben ein dezentrales, föderiertes Microblogging, eine Microblogging-Plattform. Ja, ich habe mir da tatsächlich schon beim letzten großen, als dass das letzte Mal schon irgendwie groß durchs Internet getrieben wurde, nicht nur einen Account erstellt, sondern selbst eine Instanz aufgesetzt. Das war irgendwann Ende 2017. Und ja, genau. Mastodon, das Interessante daran ist erstmal, dass Mastodon eben es ermöglicht, ja, Twitter-ähnliche Microblogging-Posts abzusetzen mit einem Zeichenlimit von 500 Zeichen. Und es gibt eben, wie bei dezentralen föderierten Systemen üblich, verschiedene Instanzen. Ja, bei Dezentralität muss man immer eben unterscheiden, was es für ein Dezentralitätsmodell ist. Also es ist ja alles vorstellbar von wirklich komplett Peer-to-Peer wie BitTorrent. BitTorrent ist ja auch, BitTorrent ohne Tracker ist dann zum Beispiel komplett Peer-to-Peer. Und aber Mastodon ist ein föderiertes Netzwerk. Und schließt damit so ein bisschen an Architekturen an, wie eben Java-Server oder E-Mail-Server. Und das heißt eben, dass es Instanzen gibt, das sind so Server, und die tauschen sich dann eben untereinander aus. Das heißt, man hat eben einen Account, Username at Server, und wenn man dann eben Leuten auf einer anderen Instanz folgen möchte, dann passiert das nämlich eben einfach so, dass eben neue Posts, neue Benachrichtigungen einfach dann immer auch an die Server aller Follower geschickt werden.
Das ist letztendlich serverseitig ein Publish-Subscriber-Prinzip, der Server, auf dem du bist und du sagst, du möchtest dem User auf dem anderen Server folgen, der subscribed für dich bei dem Server für Updates auf dem jeweiligen User.
Genau, das ist dann eben sogenannte Push-Federation, weil eben tatsächlich der Server des Autoren eben dafür verantwortlich ist, zu wissen, wem man das denn jetzt alles schicken soll. Was recht interessant daran ist, ist, dass Mastodon eben wieder mal ausnahmsweise mal nicht das Rad neu erfindet, sondern tatsächlich bestehende Standards implementiert hat und davon sogar mehrere. Denn angefangen hat es, Mastodon gibt es schon seit mindestens 2016. Und da hat es dann angefangen mit dem Standard O-Status. O-Status gibt es seit 2008. Also ich weiß nicht, ob sich noch jemand von euch an Identica erinnert. Mhm.
Ja, da hatte ich auch mal einen Account, ja.
Genau, Identica hat
das halt... Das war der Twitter-Killer.
Genau, Identica hat halt irgendwann mal mit diesem O-Status angefangen. Die Software hieß dann StatusNet. Und das war so ein XML-basiertes Protokoll. Was auch irgendwann gab es auch mal Anfänge, hat sich so eine kleine W3C Working Group gebildet, aber das ist dann irgendwie doch alles im Sande verlaufen. Ja, StatusNet wurde dann irgendwann nicht mehr weiterentwickelt, wurde geforkt, hieß dann GNU Social und GNU Social wurde dann halt weiterhin so ein bisschen vor sich hin rum entwickelt in PHP. GNU Social war auch das, was so vor einigen Jahren dann irgendwie hinter Twitter lief. Twitter war eine relativ beliebte GNU Social Instanzen, weil Twitter eben nochmal eine Twitter-ähnliche Oberfläche dafür entwickelt hatte. Genau, und aber Mastodon hat dann eben halt angefangen, auch als Alternative dazu, die dann eben nicht in PHP geschrieben ist, sondern in Ruby on Rails. Und halt auch ein bisschen schicker aussieht. Genau. Was denn eben von dem StatusNet wurde ja irgendwann nicht mehr weiterentwickelt von dem Entwickler. Und der hat dann eben angefangen, eine komplett neue Software mit einem komplett eigenen Protokoll zu entwickeln. Das war dann Pump.io. Das ist auch das, was derzeit immer noch unter Identica, also identi.ca läuft. Alle dortigen Accounts wurden dann eben von diesem StatusNet zu Pump.io migriert, aber so wirklich benutzbar und schön war das eigentlich nie. Aber aus diesem Standard, der dann eben JSON-Objektaktivitätsbeschreibung durch die Gegend geschoben hat, hat sich dann tatsächlich mittlerweile ein weiterer offener Standard entwickelt, der mittlerweile jetzt auch seit Beginn des Jahres, seit Beginn 2018, ein W3C-Standard ist, und zwar ActivityPub. Ja, und Mastodon war dann auch tatsächlich die erste größere Plattform, die dann zusätzlich zum Release Mastodon 2.0 ActivityPub Support hinzugefügt hat. Und GNU Social hat dann nach einer Weile nachgezogen, und deshalb kann Mastodon selbst zwar noch sowohl O-Status als auch ActivityPub, aber wann immer es geht, wird ActivityPub verwendet. Und ja, mittlerweile ist ActivityPub eben ein offizieller W3C-Standard. Und das Interessante ist, dass da tatsächlich ein bisschen Bewegung drin zu sein scheint. Denn Mastodon ist jetzt zwar irgendwie ja die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, und auch erstmal das, wo die meisten Leute hingehen, weil es ja vermutlich, es gibt am meisten Nodes davon, und es ist auch relativ weit entwickelt schon und durchaus benutzbar. Aber es gibt auch diverse andere kompatible Software mittlerweile, die schon entweder schon benutzbar ist oder derzeit noch im zumindest mittelbenutzbaren Entwicklungsstadium ist. Es gibt zum Beispiel einen Mastodon-kompatiblen Server, der auch sogar die gleiche Oberfläche verwenden kann, aber nicht muss. Und das ist Pleroma. Pleroma ist nicht wie Mastodon. Mastodon ist ja in Ruby on Rails geschrieben und deshalb nicht so wirklich leichtgewichtig. Pleroma hingegen ist in Elixir geschrieben, also dieser Erlang-Dialekt mit Ruby-artiger Syntax. Und was Pleroma angeht, kursieren da regelmäßig irgendwelche Witze, alias, ja, wie man Pleroma auf einer gekochten Kartoffel installiert. Also Pleroma ist schon wesentlich leichtgewichtiger. Und ja, es macht so prinzipiell eigentlich das Gleiche. Es ist auch wieder eine Microblogging-Plattform. Genau, GNU Social hat mittlerweile auch ActivityPub implementiert. Kann auch immer noch dieses O-Status. Und dadurch können halt immer noch nicht nur Mastodon-Instanzen untereinander föderieren, sondern eben auch Mastodon kann mit Pleroma und auch mit GNU Social föderieren. Dadurch bildet sich das sogenannte Fediverse, das eben das Universum aller föderierten Softwares, die irgendwie miteinander kommunizieren können. Eine schöne Übersicht darüber gibt es unter der wunderbaren Domain fediverse.party. Und da kann jetzt ja einfach mal die gesamte Softwarelandschaft durchgehen, die da irgendwie mit ein bisschen mitspielt.
Erzähl mal.
Seit geraumer Zeit gibt es auch Friendica, das ist auch so PHP-Geraffel, was mit dem Ziel eigentlich möglichst viele Netzwerke, soziale Netzwerke unter einer Oberfläche zu integrieren. Also von Friendica aus kann man auch nach Twitter posten und nach Facebook, auch nach Diaspora und eben auch nach per ActivityPub mittlerweile eben an alle zuvor genannten Plattformen posten.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also Diaspora ist ja nun mal eine andere Plattform als Mastodon.
Genau.
Und
Diaspora ist derzeit mit dem Ganzen noch nicht wirklich kompatibel, da können wir gleich noch dazu kommen.
Okay, aber wenn wir jetzt so Plattformen haben, die zwar alle ActivityPub benutzen, aber als Use Case was anderes bedienen, so wie Mastodon macht nun mal was anderes als ein Instagram-Klon. Wie interagieren die dann?
Da können wir gleich mal, ich würde jetzt erstmal noch durchgehen, was es alles so gibt, und dann können wir da gleich mal anhand von ein paar Beispielen gucken, wie das aussehen kann.
Okay.
Also ja. ActivityPub ist halt ein relativ weit gefasster Standard. Da kritisieren auch manche Leute daran, dass er eben zu weit gefasst ist und deshalb, wenn man ihn konkret implementieren will, man vielleicht nochmal sich genau einigen muss. Mhm. Also derzeit ist es so, dass die Softwareentwickler halt auch nochmal kurz miteinander sprechen. Wie habt ihr denn das gemacht? Also es gibt auch noch Hubzilla, das ist auch so aus Friendica hervorgegangen, aber mit schickerer Oberfläche und ja von der Anmutung eher auch geht es so fast schon eher in Richtung Facebook. Das kann auch mit Diaspora und ActivityPub kommunizieren. Genau, und das war jetzt ja alles immer noch so mehr oder weniger textbasierte Social Networks. Was jetzt schon, was jetzt so aus dem Framasoft-Umfeld entwickelt wird, ist PeerTube. PeerTube ist eine ActivityPub-basierte Videoplattform. Die erlauben, die hatten wir, glaube ich, schon mal früher im genannt, als es darum ging, dass Blender auf YouTube gesperrt wurde und dann eine eigene PeerTube-Instanz aufgesetzt hat.
Ja, da hatten wir vorhin berichtet.
Genau. PeerTube, das Interessante an PeerTube ist erstmal, dass es auch zum Ausliefern der Videos WebTorrent verwendet. Das heißt, wenn andere Leute schon bereits die Videos gucken, dann werden, dann lädt halt auch jeder, der die guckt, schon wieder die ein bisschen mit hoch, um die Server etwas zu entlasten. Das hat aber jetzt auch nicht unbedingt direkt was mit ActivityPub zu tun, sondern PeerTube implementiert hat auch ActivityPub. Das heißt, man kann auch einerseits natürlich auf PeerTube untereinander Accounts, weiß nicht, nennt man die dann PeerTubern, von anderen Instanzen folgen, aber man kann auch eben von Mastodon aus einfach Accounts von irgendwelchen PeerTube-Instanzen folgen. Und wenn die dann ein Video erstellen, dann taucht das halt einfach als Post in der Mastodon-Timeline auf. Und was recht elegant ist, wenn man das dann eben zum Beispiel auf Mastodon, in Mastodon liked, ist natürlich traditionellerweise immer noch ein Sternchen, dann wird das eben als Daumen nach oben in PeerTube angezeigt. Mhm. Und wenn man einfach auf diesen Post in Mastodon replied, dann wird das als Kommentar unter das Video gesetzt.
Ach so, okay.
Genau, was es noch gibt, ist Funk Whale. Das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen Richtung Soundcloud und ist halt so, versucht halt so Audio-Hosting zu betreiben und auch in schick. Das ist aber auch noch derzeit noch gut in Entwicklung. Die Demo-Instanz sieht schon ganz gut aus, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es davon schon irgendwie wirklich ernsthaft betriebene Instanzen gibt. Genau. Und wenn wir jetzt so in den Bereich Bilder kommen, so ein Instagram-Klon, der vor ein paar Monaten begonnen wurde, ist PixelFed.
Warum ist der denn zum Beispiel auf der Fediverse-Party noch nicht drauf?
Weil dort Federation noch nicht als freigegeben gilt.
Ach so.
Also Federation ist dort größtenteils schon integriert, aber eben noch nicht wirklich freigeschaltet. Also man kann zum Beispiel mittlerweile schon von Mastodon aus Accounts auf PixelFed folgen und auch dann Dinge teilen, aber in PixelFed selbst merkt man davon noch nichts. Also wenn ich da drauf replye, gibt es noch keinen Kommentar und sowas. Mhm. Das Ziel ist, das Ende September fertig zu haben. Genau. Und ansonsten, ja, PixelFed ist zwar auch wieder in PHP geschrieben, aber sieht schon durchaus ganz schick aus, lehnt sich halt sehr stark an Instagram an. Also man kann dort Bilder hochladen, Videos hochladen, drauf kommentieren, ja, Filter draufwerfen und es gibt mittlerweile auch Stories.
Kurzer Kommentar zu dem, ist zwar auch in PHP geschrieben. Ich finde eigentlich ist das, wenn man Software benutzen will, irrelevant, in welcher Technologie sie gemacht wurde. Wenn man an Software mitentwickeln will, dann wird das relevant.
Ja, und wenn du sie hosten willst und selber aufsetzen, ist das schon auch noch interessant.
Ja, so wie viel teilweise. Aufwand, ne?
Also, ja, es geht halt einfach darum, wie aufwendig ist es für dich, das Ding zu installieren.
Die Systemanforderungen sind natürlich relevant dafür, um zu entscheiden, ob du es betreiben kannst oder willst, ja. Aber ansonsten lässt sich darüber eigentlich nicht auf die Qualität der Software schließen.
Ja, und interessanterweise gilt ja eigentlich PHP halt als selbst-hosting-freundlich, weil du es dann halt auf deinem x-beliebigen Webspace hosten kannst. Aber ist ja auch immer die Frage, was dann für PHP-Module letztendlich gebraucht werden. Spätestens wenn du da irgendwelche Filter drauf wirfst, dann brauchst du schon gutes Image-Magic und sowas. Und ehrlich gesagt bin ich vor zig Jahren, also mindestens 5, 6 Jahre, also bin ich von OwnCloud zu CIFAL gewechselt, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe, diesen PHP-Koloss von OwnCloud vernünftig performant zu hosten. Auf meinem damaligen V-Host noch und das war halt alles langsam und hat keinen Spaß gemacht. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich vermutlich besser und ich bin halt auch einfach ein inkompetenter PHP-Admin. Das mag sein, aber deshalb habe ich manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen mit PHP, aber
Das sind also deine nicht überarbeiteten historischen Erfahrungen. Das
ja, na, also man kann PHP halt unter anderem schnell machen, indem man da irgendwelche Caches drauf wirft oder die Hip-Hop-Machine von Facebook verwendet.
Als das ist jetzt aber schon sehr, sehr tiefes Know-how. Also
ja, und das habe ich halt nicht und möchte mich ja, da eigentlich auch nicht.
Du hast ja gerade allein, dass du die Begriffe kennst. Ist ja.
Genau. Ja. Wie gesagt, PixelFed könnte schon durchaus auch nochmal eine relativ schicke Sache werden. In eine ähnliche Richtung zielt Anfora. Das will auch Image-Hosting mit Federation anbieten. Ist in Python geschrieben, aber ist noch in relativ frühem Stadium. Und was es sonst noch gibt, ist zum Beispiel Plume. Plume zielt darauf ab, so ein bisschen ein Meetup-Klon zu sein, also eben längere Blogposts zu verfassen. Und da ist es dann zum Beispiel so, man möchte ja in seiner Timeline, die darauf ausgelegt ist, auch vom Design, eben nur kurze Texte zu enthalten, ja nicht irgendwie einen 20.000 Zeichenartikel drin haben. Deshalb ist es halt dort so, dass eben ein anderer Activity-Pub-Typ verwendet wird und eben nur der Teaser, den man ja so von Blogposts eben kennt, dann tatsächlich in der, zum Beispiel unter Mastodon auftaucht und dann eben einen Link zum eigentlichen Blogpost dann dort eingebettet wird. Ja. Also es gibt schon relativ viele verschiedene, ActivityPub ist eben halt so flexibel, dass es schon ziemlich viele verschiedene Medientypen.
Okay, aber letztendlich geht man dann als jemand, der das implementiert, kreativ damit um, an welcher Stelle ein Event, was reinkommt, in der eigenen Plattform sinnvoll platziert wird.
Ach, hatte ich gesagt Medium-Clone zu Plume? Oder?
Mhm.
Gut.
Mhm.
Was nämlich auch mit ME anfängt, ist Meetup. Und da gibt es dann auch Get-Together-Social, die halt auch so ein bisschen so in Richtung einerseits so ein bisschen Richtung Meetup gehen wollen und aber auch so ein bisschen schon fast in Richtung Konferenzorganisationen gehen. Ich glaube, der Schwerpunkt ist einfach noch nicht so, steht einfach noch nicht so ganz fest. Das sind halt alles Projekte, die alle noch relativ frisch sind, weil eben dieses ActivityPub eben erst seit April 2018, glaube ich, als Standard verabschiedet wurde. Aber ich finde es auf jeden Fall durchaus erfreulich, dass ein weiterer Standard festgelegt wurde, aber da sich Leute jetzt anscheinend zumindest erstmal im ersten Enthusiasmus drauf committen und Dinge dafür entwickeln. Das finde ich durchaus erfreulich. Genau. So die ganz alten Hasen wie Diaspora werden das aber auf jeden Fall auf so direkt absehbare Zeit erstmal nicht implementieren. So der Hauptmaintainer von Diaspora hat eben mal einen Blogpost geschrieben, was er an ActivityPub eben schwierig findet. Das passt eben teilweise nicht zu dem Modell von Diaspora, wo es eben diese verschiedenen Aspekte gibt, vergleichbar mit diesen Circles bei Google Plus.
Mhm.
Einer der Koordinatoren von ActivityPub meinte dann zwar, dass diese Kritik nicht unbedingt berechtigt ist, aber er hat auf jeden Fall dann noch keine Erwiderung drauf geschrieben. Dieses Social Home, was auch noch in der Fediverse Party auftaucht, das kann derzeit auch nur mit Diaspora föderieren. Und Postaktiv ist halt ein GNU Social Fork, der halt noch rein auf O-Status festhängt. Genau. Was natürlich nochmal relativ relevant ist, ist eben dieses Federation-Modell, weil das hat ein paar bestimmte Implikationen. Denn diese Push-Federation ist ja so ein Publish-Subscribe-Modell, dass eben alle Follower sich eben bei der Instanz, bei dem Account anmelden und sagen, ja, ich hätte gerne dann alle kommenden Posts und diese werden dann explizit eben an andere Instanzen, die eben subscribed haben, geliefert. Ihr beide habt ja auch einen Mastodon-Account, aber ihr seid ja beide auf der größten Instanz, Mastodon.social.
Mhm.
Ich habe mir dann allerdings gleich mal das Leben besonders schwer gemacht und mir eine eigene Mastodon-Instanz aufgesetzt und bin dort auch tatsächlich der einzige User. Man kann jetzt natürlich darüber reden, ob das der beabsichtigte Use Case ist, aber das zeigt zumindest gewisse Grenzen dieses Modells auf. Denn durch diese Push Federation gibt es nicht wirklich eine konsistente globale Sicht auf das gesamte Fediverse, auf alle Posts dort, denn es ist tatsächlich so, dass Posts eigentlich vor allem dann auf deinem Server überhaupt landen, wenn irgendeiner der Nutzer auf dem Server sie abonniert hat. Mhm. Denn sonst werden sie ja gar nicht überhaupt erst an diesen Server gesendet. Es gibt noch ein paar zusätzliche Verbesserungen, die zumindest in Mastodon implementiert wurden. Für andere Implementierungen kann ich da gerade nichts sagen. Dass zum Beispiel Replies automatisch nachgezogen werden. Und man kann auch die URL von einem Post, die unter Mastodon interessanterweise Toots oder Tröts heißen, man kann sie eben in das Suchfeld einfügen und dann wird eben exakt dieser Post nachgezogen, wenn man dann zum Beispiel darauf antworten will.
Ja, aber man hat keine Möglichkeit, irgendwie über Hashtag-Suche oder so Leute zu finden, die bisher einfach nicht gefetcht wurden von deinem
Server.
Genau,
denn man kann natürlich auch wiederum sagen, dass aus der Not eine Tugend gemacht wird, denn man kann sich natürlich überlegen, auf welche Instanz möchte ich denn jetzt? Ihr seid ja einfach zu Mastodon.social gegangen und das ist halt die größte Instanz und da gehen halt Leute hin, die erstmal gedacht haben, ja, ich google mal Mastodon und dann taucht da Mastodon.social auf. Es gibt aber auch, es gibt zumindest manche Leute, die es so handhaben, dass es relativ themen- oder community-spezifische Instanzen gibt. Es gibt zum Beispiel Chaos.social, die halt von Leuten aus dem Chaos-Umfeld betrieben wird und ja, wo dann halt auch eben so zu großen Teilen prominent so die deutschsprachige Hackerszene vertreten ist. Es gibt auch themenzentrierte
so, und
Instanzen, zum Beispiel anticapitalist.party.
Gibt es denn Clients, mit denen ich angenehm mehrere Instanzen ansprechen kann? Oder habe ich dann letztendlich in meinem Browser oder in meiner Browser-Applikationsmanagement-App da x Tabs offen für jede Instanz
ein? Ja, es gibt Clients, komme ich gleich dazu. Also erstmal nur noch, warum sie quasi aus der Not eine Tugend machen, denn im normalen Mastodon-Interface gibt es jetzt eben auch mittlerweile die sogenannte Local Timeline, wo eben dann einfach alle Posts der eigenen Instanz gezeigt werden. Und wenn es natürlich eine themenzentrierte Instanz ist oder auch eine community-zentrierte Instanz, dann kann es natürlich schon durchaus interessant sein, sich diese lokale Timeline anzugucken. Ja. Bei mir tauchen halt nur exakt meine Posts da drin auf, weil ich eben der einzige Nutzer der Instanz bin.
Du musst einfach all deine Kommilitonen zwingen, deine Instanz zu benutzen.
Nee, will ich ja gar nicht, weil ich will die niemandem zumuten, weil ich sie relativ stiefmütterlich behandle.
Oh.
Und die Hashtag-Suche funktioniert eben auch nur bei allen Posts, die lokal vorliegen. Machst du dann halt auch eine API, mit Streaming API, die halt auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht dicht gemacht wird. Und es gibt da diverse Mobil-Clients, also für Android gibt es Tusky zum Beispiel. Und es gibt aber auch Web-Clients, zum Beispiel Pinafore.social. Mhm. Und das ist ein Web-Client, der tatsächlich mehrere Accounts verwalten kann.
Ist der dann, also wo landen dann die Account-Daten? Ist das eine App, die bei mir im Browser läuft?
Die läuft
oder
im Browser.
Hat der schon auch einen Serveranteil?
Du musst dem JavaScript vertrauen, was ausgeliefert wird, aber der Rest passiert so per API-Call.
Und die kommunizieren dann sozusagen die Account-Daten nicht an ihren Server und loggen sich mit ihrem Server auf der Instanz ein, sondern das läuft über den JavaScript-Client, der von denen geladen bei mir im Browser läuft.
Zumindest optimalerweise, wenn es so funktioniert, wie es sollte.
Mhm, alles klar. Gut. Ja, krass, was da abgeht. Aber cool. Ich denke, wir müssen wieder mehr zu dezentralen Diensten.
Genau. Nochmal zu diesem Problem dieser Push Federation. Es ist natürlich erstmal die Frage, ob man das überhaupt haben will, aber dadurch lässt, was halt so immer ganz gut noch an Twitter war, waren halt eben solche Event-Hashtags oder auch ja Echtzeitberichterstattung von irgendwelchen Demonstration, Revolution irgendwo auf dem Planeten oder halt auch solche Hashtags wie eben Frostcon, und das klappt halt derzeit nicht wirklich. Also ich kann es auf meiner Instanz eben nicht benutzen, da tauchen eben nur exakt die Toots auf, die ich auch so in der Timeline habe. Ja. Auf größeren Instanzen wie Mastodon Social lässt sich da bestimmt schon was zusammensuchen, aber es ist halt eben, sind halt definitiv immer nicht alle.
Ja.
Und es gibt da die Idee, die auch schon bei Diaspora verwendet wird, dass eben ein Relay verwendet wird, wo dann einfach was optional ist, wo dann aber auch eben einfach Instanzen alle ihre öffentlichen Posts dann eben noch an dieses Relay schicken und das Relay sie dann einfach, das ist halt in einfach einer möglichst effizienten Programmiersprache geschrieben, Rust, C++, was weiß ich, und bläst sie dann halt über eine fette Netzwerkanbindung einfach wieder an alle anderen Instanzen raus. Das Problem ist aber meiner Meinung nach skaliert es halt nicht wirklich, weil das ist halt so ein ganz oder gar nicht Ansatz. Das heißt, so eine kleine Instanz, die dann halt irgendwie auf einem Raspberry Pi oder auf einer gekochten Kartoffel betrieben wird, die hat dann halt auch Speicherplatz, Netzwerk und auch Processing ja, Limitierungen, die vielleicht derzeit noch benutzbar sind. Das kann derzeit noch funktionieren, aber wenn das irgendwie doch nochmal größer wird, dann muss man halt wirklich gucken, ob das, wie gut das skalieren kann. Und man kann das natürlich auch nur für Posts machen, die in der Zukunft liegen.
Ja.
Weil
ja,
diese Instanz natürlich aus gutem Grund nicht zwischenspeichert.
Ja, klar. Nee, cool. Schick, schick.
Ja.
Gut, ich glaube, jetzt sind wir erstmal Fediverse erschlagen.
Ja.
Und müssen es ausprobieren.
Wenn zum Ausprobieren könnt ihr natürlich auch auf solche wunderbaren Instanzen wie Dolphin.town gehen. Das ist aber so eine Special-Purpose-Instanz, wo Nachrichten ausschließlich aus großen und kleinen Es bestehen dürfen. Ansonsten, wenn ihr euch eine Instanz suchen wollt, dann kann ich euch empfehlen, dass ihr auf instances.social geht. Dort könnt ihr ein paar, paar Vorlieben auswählen. Was nämlich recht interessant ist, es war, also die API war einer der Gründe, zu Mastodon zu gehen. Ein anderer Grund ist eben, dass eben Twitter ja teilweise eher widerstrebend beispielsweise Nazi-Content löscht. Es hatte sich dann zum Beispiel irgendwie alles an, der letzte große Aufreger war zum Beispiel der Account von Alex Jones auf Twitter, und da meinte Twitter eben, das widerspricht nicht gegen unsere Richtlinien. Und bei Mastodon ist es natürlich einfach so, dass jede Instanz natürlich ihre eigenen Moderationsrichtlinien hat.
Ja, aber das finde ich voll das komische Argument, da dann irgendwie für Federation zu argumentieren und zu sagen, ja, auf Twitter wird er nicht geblockt, aber wenn es föderiert wäre, dann hätte er halt einfach seine eigene Nazi-Instanz.
Ja, ne.
Und dann wäre er halt drauf. Und ich meine, du kannst jetzt auf Twitter hingehen, du kannst auf einen Account gehen, du kannst sagen, blocken, du siehst es nicht mehr.
Ja, ne, also du kannst Accounts halt natürlich blocken und muten.
Ja.
Und, aber du kannst halt auch einfach, du kannst den natürlich auch erstmal reporten, und wenn sie gegen die, wenn du ein aktives Moderationsteam hast, und der Account eben auf deiner Instanz ist und gegen die Richtlinie verstößt, dann wird er halt gelöscht, gekickt.
Ja,
und wenn er auf einer anderen Instanz ist, dann kann natürlich einerseits der, kann natürlich einerseits auch dieser Moderationsreport an die andere Instanz weitergeleitet werden. Und wenn aber die Instanz sagt, nö, wir haben halt kein Problem damit, es gibt ja eine ganze Reihe an Free Speech Instanzen, dann kannst du halt auch einfach als Admin sagen, ich mute oder blocke halt ganze Instanzen.
Ja, aber das kannst du auf Twitter halt jetzt auch schon.
Ja,
also, aber, ja, nicht ganze Instanzen, aber du kannst auch jetzt, es gibt diese Twitter-Blocklist, du kannst
ja
sagen,
aber
das block mir mal alle Leute, die irgendwie so ein bisschen, die ich ein bisschen komisch finde.
Ja,
aber das finde ich halt voll das komische Argument. Also, ne, versteh mich nicht falsch, ich bin nicht dagegen, dass es geht, aber ich sehe das irgendwie voll nicht als Killer-Argument zu argumentieren, wir brauchen jetzt Federation, wo sie halt einfach ihre eigenen Instanzen aufmachen, die du dann halt auch blocken kannst, genauso wie du jetzt halt auch einfach hingehen kannst und einen einzelnen Twitter-Account oder halt eine Liste von Twitter-Accounts blocken kannst, wo du findest, okay, diese Leute, denen muss ich jetzt halt keine Plattform geben, die muss ich jetzt nicht mehr anhören.
Ja, aber ich glaube, das skaliert halt alles insgesamt so ein bisschen besser, weil so solche Instanzen, wo du weißt, dass die so ein bisschen komisch riechen und du mit denen nicht föderieren willst, sind quasi so eine Art selbstpflegende Blocklisten. Also wenn natürlich irgendwie ja Leute, die eben halt Holocaust-Leugnung auch als Meinung kategorisieren, dann halt eben sich bei irgendwelchen Free-Speech-Instanzen anmelden, dann melden die sich halt dort an und du musst sie nicht noch extra blocken oder du musst die Blocklist nicht unbedingt nachpflegen, sondern es ist halt einfach die gesamte Instanz entweder gemutet oder sogar komplett geblockt.
Ja, aber dann machen sie sich halt eine neue Instanz und dann musst du auch schon Punkt, dann musst du halt die nächste Instanz
blocken. Du kannst theoretisch auch Whitelists benutzen, das macht halt derzeit quasi niemand. Also es wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie das funktioniert, aber die Sache ist auf jeden Fall, es gibt auch die Moderationstools in Mastodon sind halt schon möglichst gut ausgebaut, um es halt auch den Moderatoren möglichst einfach zu machen.
Ja, also das ist sicher ein cooles Feature für die Plattform, aber ich...
Es ist halt wieder ein soziales Problem, was du nicht ausschließlich durch Technik lösen kannst, aber du kannst mit Technik natürlich versuchen, es einfacher zu machen. Und ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also es gibt ja auch schon, jetzt ja schon dieses Nazi-Twitter gab.ai.
Ja, also so, die, ja.
Oder auf 4chan schreiben halt natürlich Rassisten auch schon sich gegenseitig hoch, aber es reicht halt, wenn sie irgendwie in ihrem eigenen Raum sind und nicht noch irgendwie andere Leute damit nerven oder halt auch vor allem damit Leute irgendwie belästigen oder bedrohen. Darum geht es ja eben.
Ja.
Ja.
Gut.
Genau. Nur, benutzt ihr das oder guckt ihr ab und zu mal rein? Oder
ich gucke ab und zu mal in Mastodon rein, ja.
Tja, ich glaube, das ist wieder so ein bisschen das klassische Problem. Also die Software ist eigentlich ganz okay. Also ich benutze auch dieses, vor allem aktuell dieses Mastodon, halt auch irgendwie auf der Hauptinstanz, die damals irgendwie, als es rauskam, halt die erste war. Und da habe ich gedacht, ja, die wird sicher am längsten überleben, weil das ja irgendwie vom Typ gemacht wird, der sich dieses Mastodon mal ausgedacht hat. Und ja, ich schaue da gelegentlich rein, aber solange die Leute halt nicht da sind, gehe ich halt trotzdem recht häufig wieder zurück zu Twitter, weil da halt die Leute sind. Und solange dieses Problem irgendwie nicht gelöst ist, kann die Software halt noch so viel besser sein als Twitter. Wenn halt all die Leute immer noch bei Twitter sind und bei Twitter schreiben, dann bringt die beste Software halt nichts.
Ja, und für viele die Motivation der Sichtbarkeit halt auch dann eingeschränkt ist durch das, was wir eben diskutiert haben, dass sie einfach mit ihren Hashtags nicht global auffindbar sind, sondern nur auf der Instanz. Das ist ein Problem, was so diesen Use Case von Twitter für viele Leute, die auf Sichtbarkeit aus sind, einfach total einschränkt.
Ja, aber ehrlich gesagt ist das auch tatsächlich so ein Ansatz von, zumindest von Mastodon. Es kann natürlich, andere Software kann das natürlich anders implementieren und anders handhaben, aber zum Beispiel bei Mastodon kannst du auch keine Volltextsuche machen, sondern nur nach Hashtags suchen und du kannst auch keine Tweets zitieren, also zumindest nicht so als integriert als Feature, einfach aus dem Grund, dass eben tatsächlich Abuse und Belästigung eben schon so ein bisschen vorgebeugt werden soll. Die Argumentation ist zum Beispiel, wenn du eben so ein Quote-Retweet machst, dann bist du dazu veranlagt, mehr über Leute zu sprechen, als mit ihnen oder halt auch im Zweifel mehr Kram, den du eigentlich scheiße findest, trotzdem noch weiter zu verbreiten. Und das schafft halt mehr so eine toxische Atmosphäre.
Mhm.
Das sind so die Überlegungen. Und dementsprechend ist halt, machst du dann vielleicht auch nicht unbedingt das Beste, um dir jetzt deine Brand aufzubauen und damit möglichst viele Werbekunden zu gewinnen.
Mhm.
Sondern es ist vielleicht tatsächlich mehr das Social in Social Network.
Ja. Naja, mal schauen, wie weit es kommt.
Dafür bräuchte es dann halt auch die User von
genau.
einem Social Network und halt nicht nur irgendwie drei Leute, wovon einer irgendwie alle 10 Tage mal was irgendwie was reinschreibt.
Also ich muss sagen, so tatsächlich sind da von Twitter jetzt schon relativ viele Leute rübergekommen. Also,
Moment, viele Leute haben es jetzt ausprobiert mit dem API-Change.
Aber viele Leute sind auch nach anderthalb Wochen sogar immer noch da.
Ja.
Also so lange haben die Leute bisher nicht durchgehalten. Was noch ganz praktisch sein kann, um eben zumindest nicht komplett bei Null dazustehen, sondern zu versuchen, Leute von Twitter wiederzufinden, ist die Mastodon Bridge, wo man sich eben mit seinem Twitter-Account und seinem Mastodon-Account authentifizieren kann und dann kann eben abgeglichen werden, wem folge ich bei Twitter und wer und haben die auch schon einen Mastodon-Account, den sie verknüpft haben. Ja.
Ja, das ist cool.
Dann war es das, glaube ich, erstmal.
Aus dem
Fediverse. Man kann dafür noch ganz viel erzählen, aber.
Ein Deep Dive ins Fediverse, ja. Cool. Ja, ich finde vor allem auch interessant, sich dieses ActivityPub anzuschauen und wenn man an Projekten, Open Source Projekten arbeitet, anzuschauen, ob man das vielleicht irgendwie adaptieren kann. Dass man sich mit dem, was man als Projekt pflegt, dort einklinken kann.
Genau. Letzter Nachtrag nochmal. Da dieses ActivityPub ja doch noch relativ weit, der Stand relativ weit formuliert ist, gibt es jetzt Bestrebungen, so aus der, insbesondere aus dem Pleroma-Umfeld und auch so eventuell ein bisschen Diaspora-Umfeld, ein Subset davon zu definieren, das soll dann Lightpub genannt werden, aber bisher haben sie außer einem Freenode-Channel noch nichts. Aber das könnte dann vielleicht, schauen wir mal, ob das vielleicht dafür sorgt, dass es einfach zu implementieren ist und dann zum Beispiel Diaspora doch noch damit föderiert.
Ja, ein Freenode-Channel, das gute alte IRC.
Genau. Ja, Lesefu haben wir diesmal nicht?
Nee, wir lesen nicht mehr.
Wir kommen also direkt zum Rumwein.
Genau, wie gesagt, es ist, glaube ich, ganz gut, dass ausschließlich ich auf meiner Mastodon-Instanz bin, denn ich habe das irgendwann mal aufgesetzt und hatte halt keine Lust, großartig mit Ruby rumzuspielen, mit Postgres. Und es gibt ein offizielles Docker-Image und dann habe ich das halt einfach mal aufgesetzt, hatte damals keine Ahnung von Docker und habe es immer noch nicht. Und was mir vor ein paar Wochen mal passiert ist, ist, dass ich tatsächlich, wenn ich nach einem Update wollte ich einfach mal dann eben den Docker-Container neu starten, damit eben die abgedatete Version verwendet wird. Ja, das sah dann, das ist fehlgeschlagen und dieser Process Tree sah danach sehr, sehr interessant aus, denn normalerweise startet halt der Docker-D, dann irgendwie ein Container-D und der startet dann irgendeinen Init-Prozess und da hängen dann eben die ganzen Datenbank und Ruby-Worker dran. Nach dem Neustart war der Docker-D und der Container-D verschwunden, aber die Ruby-Prozesse waren immer noch da. Und wenn ich versucht habe, sie als Root zu killen, wurde mir gesagt, dass ich dazu nicht genügend Berechtigung habe.
Gehen Sie zurück zum LPI-Stand und machen Sie das Quiz von vorne.
Genau. Und interessanterweise, gut. Beim letzten Update ist es nicht passiert. Also dann musste ich dann halt das... hat dann halt das Resultat gehabt, dass ich einfach meinen gesamten Server neu starten musste. Mittlerweile funktioniert es gerade wieder. Mal gucken. Es könnte eventuell was mit AppArmor zu tun haben oder auch mit anderen Dingen.
Mit Sicherheit. Security ist immer schuld.
Aber ja, es bleibt spannend und...
ist kaputt.
was auch kaputt ist, ist Zeit.
Ja.
Wie wir alle wissen, ist ein beliebtes Thema. Ich war ja in Ferien und so, in Island. Und in Island ist es halt so, dass man nicht unbedingt immer Netz hat.
Also wie Brandenburg.
Wie Brandenburg beispielsweise. Es gibt so ein paar Orte auf der Welt, wo man halt nicht immer Netz hat. Und Netz ist eigentlich noch ganz cool, weil über Netz, über dieses, wenn man halt sich in Mobilfunknetz einwählt, da kommt halt die Timezone mit. Also die broadcasten halt nicht nur irgendwie, wo ihre Antennen stehen und so, da wenn es irgendwie über, ich weiß gar nicht, ob sie es mit broadcasten oder ob es erst auf dem, wenn man sich dann damit connectet oder so. Auf jeden Fall, wenn man mit so einem Mobilfunknetz connected ist, dann weiß das halt, in welcher Timezone diese Masten stehen und kann das dem Handy ja auch mitteilen. Und das Handy ist dann halt auch so gut, also in meinem Fall ein Android-Phone, ist dann halt auch so schlau und sagt, ja, ich sehe hier, du bist irgendwo anders, du bist gerade nicht zu Hause, ich stelle dir mal die Timezone richtig ein. Soweit, so gut. Das Problem jetzt ist einfach, aus irgendeinem Grund hat sich irgendjemand überlegt, wenn man das Netz verliert, dann nimmt man einfach die Home-Timezone wieder an. Und das macht halt so absolut einfach keinen Sinn. Ich verstehe es wirklich nicht. Warum verändert man die Timezone einfach nur, weil das Netz weg ist? Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn das Netz weg ist, dass das heißt, dass man irgendwie wieder zu Hause in seiner Home-Timezone ist, ist irgendwie so, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo halt ist, wo man einfach gerade kein Netz hat, ist irgendwie viel wahrscheinlicher. Aber ich glaube, das ist irgend so ein Edge-Case, den halt niemand getestet hat. Und ist halt super ärgerlich, weil man dann auf sein Phone schaut und denkt so, das ist ja schon voll spät und dann sieht man so kein Netz und dann so, ist vielleicht doch noch nicht so spät.
Doch nicht diese Mitternachtssonne.
Ja, genau. Es ist so,
schön.
Das habe ich mich mehrfach geärgert. Das Schöne in Brandenburg ist ja, es ist gleich wie meine Home-Time-Zone. Darum fällt mir das hier nicht so auf, wenn ich hier bin. Falls jemand weiß, vielleicht bediene ich auch mein Phone falsch, vielleicht gibt es irgendwo in den Untiefen von Android,
Ich glaube, du musst einfach zurück zu einem Feature-Phone. Das ist ein Problem.
Ja.
Smart.
Ich weiß zwar nicht, ob
smart,
das da besser ist.
Doch, da gab es gar keine Timezones.
Ah. I see.
Gibt bestimmt eine Sonnenuhr-App.
Ja, genau. Ja. Vielleicht sollte ich einfach das benutzen. Gut, Dann kommen wir zu den Picks.
Ja.
Man kann ja mittlerweile alles in Elektron packen. Jemand ist hingegangen und hat das mit Windows 95 gemacht. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum?
Weil es geht.
Weil es geht, genau.
Das ist tatsächlich dieses JS Linux, was halt schon vor einer Weile mal irgendwie vom QEMU-Hauptentwickler gebastelt wurde und dann eben im Browser mit JavaScript einen Linux-Kernel booten konnte. Und das kann mittlerweile halt auch ein Windows 95 booten. Und da es JavaScript ist,
ja,
kann man es halt in Elektron packen.
Genau. Und ich weiß nicht, ich finde, so richtig Use Cases hat es nicht, aber
wir hatten es ja vorhin schon von alten Windows-Architekturen und der Liebe zu Windows als Plattform. Hier haben wir einfach eine weitere Ausprägung davon.
Das ist genau, und vielleicht kann man alte Spiele damit spielen. Das wäre vielleicht ganz cool, wenn man noch so uralte Spiele spielt, immer noch. Und
es gibt so viele coole Spiele raus. Man muss nicht auf alle Ewigkeit die alten Spiele zocken.
Man muss nicht, aber man kann. Ah,
hat schon mal versucht, da Reactors drin laufen zu lassen?
Ja, und da drin dann React.js. So,
genau. Ist eine lustige Idee, braucht man vermutlich nicht, aber wenn man es haben will, gibt's, ist verlinkt. Und mein zweiter Pick ist der TP-Link M7350. Das ist so ein kleiner mobiler Hotspot mit Akku. Da packt man so eine SIM-Karte rein und das macht dann halt einfach Wi-Fi. Ja, habe ich jetzt auch in den Ferien benutzt und ist eigentlich echt ganz praktisch, wenn man gerade so noch ein iPad dabei hat und ein Phone und irgendwie seine nicht unbedingt seine Home-Nummer wechseln möchte mit einer neuen SIM und aber kein Dual-SIM hat und vielleicht noch einen Laptop dabei hat und so. Ist das halt einfach so ein kleines Kästchen, packt da eine SIM rein. Ist ein Top-Gerät, hat wunderbar für mich funktioniert.
Ja, dann Pick von mir. Ich interessiere mich ja nicht nur für obskure soziale Netzwerke und Messenger, sondern auch für Software-Lizenzen, zumindest für Open-Source-Lizenzen. Und da gibt's da möchte ich eine Podcast-Folge pluggen vom Free as in Freedom Podcast. Das sind so zwei US-Lawyer und die haben halt 2016, schon ein Weilchen her, mal eine Podcast-Folge so als Einführung rausgebracht. Im Gegensatz zum Rest des Podcasts ist die auch durchaus einsteigertauglich. Nämlich ansonsten kann es durchaus schon mal ein paar Folgen dauern, bis man was versteht. Aber dafür hätte man gerade auch Zeit, weil der Podcast seit irgendwie einem knappen Jahr pausiert. Aber genau, die erläutert auf jeden Fall so ein bisschen die Grundlagen mit Copyleft und ja, was eben so verschiedene Open-Source-Lizenzen tun und was die Gedanken dahinter sind. Einen weiteren Podcast, den ich pluggen möchte, ist was relativ techfremdes. Das ist die Anachronistin. Das ist ein Blog, das Grimme Online Award nominiert war, es aber nicht gewonnen hat. Und die vertonen auch all ihre Blogposts. Und es geht darum um eine Frau, die tatsächlich, sie ist die Enkelin von einem Widerstandskämpfer im Dritten Reich und recherchiert halt das Leben ihres Großvaters nach. Und es ist relativ interessant, auch sehr gut gemacht. Sie spricht halt mit ihrem Vater, recherchiert in irgendwelchen Archiven nach und lässt auch Artikel von damals vorlesen. Und ja, die Parallelen zur aktuellen Zeit sind leider schon manchmal etwas beunruhigend. Und anlässlich des IPv6-Talks, den wir hier auf der Frostcon gesehen haben, möchte ich noch den Twitter-Account @IPv6excuses pluggen. Der gibt einem immer wieder ganz viele faule Ausreden, warum IPv6 denn überhaupt böse und des Teufels ist.
Man kann auch einfach checken, wie viele man davon schon gehört hat.
Sehr geil. Dann möchte ich hier noch Venmo Public by Default picken. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon mal drüber geredet. Venmo ist so ein Zahlungsdingsy-App, wo man halt irgendwie sagen kann, ich schicke dir irgendwie $5 oder so. Ist in den USA ein bisschen mehr verbreitet als hier. Und Transactions sind halt by Default public. Und da hat sich jemand mal den Spaß erlaubt und da halt diese Public Transaction Logs halt durchgeschaut und da hat es halt so ein Kommentarfeld und Leute schreiben da halt lustige Dinge rein, wenn sie irgendwie Gras verkaufen, irgendwie halt so, wenn er seiner Freundin Geld schickt und sie ihm das dann wieder zurückschickt, weil sie es nicht will, und er es ihr dann wieder schickt und wieder zurück und so. Und das ist ganz lustig, könnt ihr mal klicken.
Abgefahren.
Und wenn ihr Venmo benutzt, es gibt irgendwo so ein Häkchen, wo man sagen kann, dass die Transaction nicht public sein soll. Könnte man natürlich vielleicht ausmachen.
Könnte man vielleicht. Aber dann ist ja der Spaß für die Leute von dieser Webseite weg. Ja, ich habe einen Pick mitgebracht, der mir im Netz über den Weg gelaufen ist, wo ein angeblicher ehemaliger Software-Ingenieur von Tesla jetzt nicht mehr an seinen NDA gebunden ist und aus dem Nähkästchen plaudert. Ist ganz interessant zu lesen, diese Twitter-Nachrichtenfolge, und es laufen einem auch die, weiß ich, die Schauer reihenweise den Rücken runter, wenn es stimmt. Ist halt nicht validiert, aber ist lustig zu lesen. Gut, das waren die Picks. In 2 Minuten ist Verlosung. Deswegen noch kurz upcoming Events. Am 8. September ist Hackergarten in Dortmund. Link ist in den Shownotes. Wäre cool, wenn jemand Lust hat, vorbeizukommen. Beim Hackergarten geht es dabei darum, wie schon mal erwähnt, zusammen an Open-Source-Projekten zu hacken. Mehr Infos unter hackergarten.net. Und später im September ist der Software Freedom Day, und dazu gibt es auch eine Veranstaltung in Köln. Link auch in den Shownotes. Ich denke, der Software Freedom Day ist eigentlich eine größere Geschichte. Von daher wird es sicherlich auch an anderen Orten noch Veranstaltungen dazu geben.
Genau. Dann mein letzter kleiner Pick. Vom 22. bis zum 23. September finden in Dresden die Datenspuren statt. Das ist quasi das lokale Chaos-Event des C3D2. Eintritt ist frei. Und ja, kommt vorbei, wenn ihr wollt. Der Fokus ist wie immer größtenteils so ein bisschen auf Privatsphäre orientiert, aber ja, es ist sehr reichhaltig. Und dieses Jahr das erste Mal im Zentralwerk, also neue Location, das kann nur gut werden.
Cool. Alles klar, dann danke fürs Zuhören. Viele Grüße von der FrostCon, und wir sagen bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und habt Spaß
am Gerät.
Tschö.
Tschö.